Die Frage, die sich jetzt momentan stellt, ist nur folgende. Kommt die Transformation jetzt hier in Deutschland? Wird unsere Technologie Führerschaft und bestimmen wir neue Geschäftsmodelle? Oder kommen die in 5 oder in 10 Jahren in Asien und wir sind hinten dran? Was das für uns bedeuten würde, ist, dass wir die Chemieindustrie in Deutschland komplett verlieren. Was früher 6 Personenjahre gedauert hat, macht heute eine Maschine in, sage ich mal, einem halben Tag. Eine Welt, die ich mir vorstelle, könnte eine Welt sein, in der wir Wirkstoffe machen, so wie McDonald's, in Franchise-Unternehmen, wo nicht Burger geflippt werden, sondern wo Medikamente in Automaten hergestellt werden. Forschung ist manchmal Selbstzweck, aber es sollte nicht immer nur Selbstzweck sein. Am Ende des Tages ist einfach wichtig, unser Wohlstand basiert auf Forschung in Deep Tech.
Ihr hört Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus. Von 1E9, eurer Community für Zukunftsoptimismus.
Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Deep Tech Unlocked. Thorsten, wir beide sitzen wieder hier und ich habe am Anfang direkt eine Frage für dich. Wie riecht Sommerregen?
Boah, wie soll ich das denn jetzt beschreiben? Ich finde das gut, ich mag ja Regen. Ich komme ja als Aachener aus einer Regenstadt. Ja, das ist was Feines, aber wie das riecht, da ist ja so viel Verschiedenes in der Luft. Aber du hast jetzt bestimmt was ganz Schlaues dir einfallen lassen.
Ich habe mir was ganz Schlaues einfallen lassen, aber vor allen Dingen, ich denke, du hast aber sofort wahrscheinlich so einen Geruch in der Nase, oder? Also man weiß, wie Sommerregen riecht, oder? Nach mehreren trockenen Tagen und es regnet das erste Mal und wie riecht es dann? Und tatsächlich kommt der Geruch von einem Molekül, das Geosmin heißt und das von Bodenbakterien produziert wird. Also interessanterweise, ne, das riecht ein bisschen frisch, aber aha, es sind da also Bakterien im Spiel. Interessanterweise kann der Mensch diesen Geruch auch in sehr geringen Konzentrationen wahrnehmen. Also angeblich, das haben zumindest Kollegen von einem der Leibniz-Institute mal so beschrieben, würde ein Teelöffel in einer Wassermenge von 200 olympischen Schwimmbecken schon bei dir in der Nase ankommen. Es ist relativ flüchtig, aber man würde es erkennen können. Und ja, der Geruch von Sommerregen ist also Chemie. Und Chemie ist genau unser Thema, über das wir heute sprechen. Aber wir reden nicht wegen des Sommerregens drüber, sondern natürlich, weil Chemie neben Auto, Maschinenbau, Anlagenbau und Elektro eine der 4 großen Schlüsselindustrien in Deutschland ist. Und die hat es im Moment ja gar nicht so einfach. Und das jetzt gar nicht nur ganz aktuell wegen der Lieferengpässe im Zusammenhang auch mit dem Irankrieg, sondern auch wegen struktureller Herausforderungen und vor allen Dingen natürlich wegen des Aufstiegs Chinas in dieser Industrie. Da habe ich mir nochmal 2, 3 Zahlen angesehen, weil das wirklich sehr, sehr beeindruckend ist. Also vor rund 20 Jahren lagen die Umsätze in China in der Chemieindustrie noch bei weit weniger als der Hälfte jeweils der Umsätze der Chemieindustrie in den USA, aber auch von Europa. Heute ist es fast doppelt so viel wie in Europa und den USA zusammen. Also da ist unheimlich viel passiert in den letzten 20 Jahren. Und das Ganze fängt schon sehr früh an, nämlich auch in der Spitzenforschung. Es ist also längst nicht nur so, dass es die Produktion ist, sondern ganz vorne bei den Forschungsergebnissen, bei der Innovation fängt es an. Du kennst wahrscheinlich den Nature Index. Das ist ja so eine Art Ranking, um zu versuchen, wissenschaftlichen Output auch Regionen und Institutionen zuzuordnen, vor allen Dingen aber den hochklassigen Output, also nicht jedes Forschungspapier. Und tatsächlich im Bereich Chemie 53% des sozusagen Forschungsoutputs der Welt kommt aus China in diesem Bereich. 3-mal so stark wie in Europa und 3,6-mal so stark wie in den USA. Und das bricht sich dann runter auch auf die einzelnen Institutionen. Also die Chinese Academy of Science ist ganz vorne dran. 6-mal so stark im Forschungsoutput laut diesem Ranking im Bereich der Chemie wie die Max-Planck-Gesellschaft hier in Deutschland, die ja auch zu den ganz wesentlichen Institutionen gehört. Und fast 10-mal so stark wie das MIT tatsächlich in den USA. Also das zeigt, da hat sich strukturell schon wahnsinnig viel verändert. Und wir reden ja deswegen darüber, weil wir glauben, in diesem Bereich ist noch was zu tun, aber wir müssen, wie so oft, einfach auch dranbleiben und den nächsten Schritt jetzt auch für diese Industrie finden.
Und ich vermute, dass diese Zahlen sich deswegen so darstellen, weil China so enorm gewachsen ist und wir nicht so enorm geschrumpft sind. Und das ist wirklich beeindruckend und geht ein bisschen über zu dem kleinen Rätsel, das ich dir heute mitgebracht habe. Denn ich frage dich, was haben Ulu, Ningde und Eindhoven gemeinsam?
Die Zahl der Vokale.
Fast. Es sind zumindest schon mal 3 Städte. Es sind Die einen mögen sie kennen, andere wiederum nicht. Das sind eher kleinere Städte. Sie sind aber alle drei große Innovationszentren. Oulu aus Finnland ist Home of Radio, also ein absolutes Innovationszentrum weltweit für drahtlose Technologien. Nokia hatte da einen großen Standort. Aus Nokia, dann als der große Fall kam, haben sich ganz viele neue auch Unternehmen dort angesiedelt, also richtig eine florierende Startup-Szene und damit wieder ein ganzes Ökosystem. Auch Nokia ist da heute wieder sehr aktiv. Eindhoven kennen wir alle, ASML, NXP, Europas klügste Quadratkilometer, wenn man so möchte. Und Ningde, von dir eben auch angesprochen, in China ist ein, und wir merken schon, dass wir einen kleinen sprachlichen Unterschied haben, wie bei Chemie und China, ne? Chemie, ganz wichtig für mich, vom Bauernhof zur Batterie-Welthauptstadt, denn dort ist CATL zu Hause und groß geworden und hat dann auch die ganze Region groß gemacht. Und auch das wird uns ja heute ein Stück weit begleiten. Es geht nicht nur um die Chemieindustrie, sondern auch um den Standort, an dem sie dann erwächst.
Und wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Nokia doch mit Gummistiefeln angefangen, oder verwechsel ich das gerade?
Ja, ich glaube Autoreifen, Gummistiefeln und dann irgendwann mal Handys.
Ganz genau. Also da ist man dann sowohl bei dem Bauernhof als auch bei der Chemie oder bei der Chemie. Je nachdem. Du hast mich ja mal sehr gescholten, dass ich immer Chemie sage. Seitdem versuche ich ab und zu Chemie einzustreuen. Ich bin gespannt, ob unser Gesprächspartner, den du heute zu Gast hattest, uns da etwas mehr Erhellung bringen kann. Wir hören einfach ganz genau hin. Wir hören aber vor allen Dingen deswegen auch ganz genau hin, weil du mit jemandem gesprochen hast, der einerseits aus dem wissenschaftlichen Olymp kommt, also von der Max-Planck-Gesellschaft, gleichzeitig aber unternehmerisch sehr, sehr stark ist und, ja, genau, eben aus dem Bereich der Chemie. Ich würde sagen, Vorhang auf, wir hören uns dein Gespräch an.
Heute bei uns zu Gast Professor Peter Seeberger. Er verbindet Spitzenforschung, Unternehmertum und industrielle Transformation wie kaum ein anderer Wissenschaftler aus Deutschland. Sein Weg führte vom Chemiestudium in Erlangen unter anderem als Fulbright-Stipendiat nach Boulder, ans MIT, an die ETH Zürich und schließlich als Direktor ans Max-Planck-Institut in Potsdam. Über 650 Publikationen, mehr als 50 Patente, der Körperpreis für europäische Wissenschaften, der Stifterverbandspreis, die Mitgliedschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Vizepräsident der DFG. Und heute Gründungsdirektor des Center for the Transformation of Chemistry mit 1,25 Milliarden Euro Förderung, der Versuch, eine ganze Industrie neu zu erfinden. Wir könnten uns hier bei Deep Tech Unlocked fast keinen besseren Gast vorstellen. Lieber Herr Seeberger, fantastisch, dass es heute klappt und Sie bei uns sind. Und meine erste Frage an Sie, wann entdeckten Sie Ihre Liebe zum Zucker und war sie erst kulinarisch oder wissenschaftlich?
Ja, natürlich zuerst kulinarisch, ist ja klar, als Kind, aber dann ohne Spaß als Doktorand. Ich habe in einem Chemielabor gearbeitet, wo mit DNA gearbeitet wurde und da es im Bereich der Zucker noch nicht so viel Forschung gab, dachte ich, das ist eine ganz gute Chance, die Sachen, die mir schmecken, auch mit denen zusammenbringen, die in denen wir Chemie machen. Und es war eine ganz gute Entscheidung jetzt nach 30 Jahren.
Sehr gut, dann wollen wir auch gleich ein bisschen tiefer einsteigen, weil wir wollen natürlich auch verstehen, wie ein Chemiker auf das Thema Zucker draufschaut und all die Dinge, die sich daraus entwickelt haben. Wir haben aber vorher eine kleine Tradition hier in diesem Podcast. Wir lassen die KI immer eine kleine Zukunftsvision vorstellen und da hören wir jetzt mal gemeinsam rein und ich freue mich auf Ihre spontane Reaktion.
Mai 2036. In einem Gesundheitszentrum in Santiago wird ein neuer Impfstoff nicht mehr aus dem Ausland geliefert, sondern vor Ort hergestellt. Die entscheidenden Zuckerstrukturen entstehen in kompakten Synthesesystemen automatisch. Präzise, reproduzierbar und innerhalb weniger Stunden verfügbar. Was lange als eines der schwierigsten Probleme der Chemie galt, wurde in den 2020er Jahren zu einer programmierbaren Technologieplattform, die automatisierte Synthese komplexer Kohlenhydrate. Heute bilden so erzeugte Impfstoffe die Grundlage für neue Therapien gegen resistente Keime, Krebs und bislang schwer kontrollierbare Infektionskrankheiten. Viele Länder produzieren lebenswichtige Medikamente inzwischen selbst. Statt global abhängiger Lieferketten verbreitete sich vor allem eines, das Wissen, wie biologische Moleküle gezielt hergestellt und verstanden werden können.
Ist das die Welt, auf die Sie zuarbeiten oder sind wir da schon?
Das war leider noch nicht ganz, aber ich glaube, da sind wir dann, so wie das die KI gesagt hat, hoffentlich doch in 10 Jahren, wobei wir zwei Sachen vermischt haben. Das eine sind die Impfstoffe, das andere sind die Wirkstoffe. Ich glaube, bei den Impfstoffen dauert es noch länger. Bei den Wirkstoffen könnte man es eigentlich heute schon machen. Eine Welt, die ich mir vorstelle, könnte eine Welt sein, in der wir Wirkstoffe machen, so wie in McDonald's, in Franchise-Unternehmen, wo nicht Burger geflippt werden, sondern wo Medikamente in Automaten hergestellt werden, kontrolliert immer zu den gleichen Bedingungen, genau wie das auch bei großen Burgerketten der Fall ist und so, dass man überall auf der Welt lebenswichtige Medikamente machen könnte. Das ging heute schon und ich hoffe, dass das nicht ganz lange mehr dauert, bis das überall geht.
Jetzt bevor wir auch, da würde mich interessieren, was sind denn die technologischen Hürden auf dem Weg, bevor wir das tun, für Nichtchemiker? Warum sind komplexe Zucker so entscheidend zur Behandlung, zur Therapie von Krankheiten, für auch das Thema Immunreaktionen?
Zucker sind überall. Wenn Sie rausschauen, sehen Sie Bäume, die sind aus Zellulose. Zellulose besteht aus Glucose. Glucose ist ein Zucker. Und diese Ketten, die man zusammenbaut, das sind Zuckerketten, die gehen in die vielen Tausende. Die formen dann Fäden und die können sich so vernetzen, dass da am Schluss ein Baum rauskommt, der auch stehen kann. Das gleiche gilt für alle Pflanzen. Es gilt für Tierschalen. Die Käferschalen sind Chitin. Das ist auch Glucose, leicht verändert. Aber das andere, was wichtig ist, wir alle sind von Zuckern umgeben, und zwar an der Außenseite unserer Zellen ist die sogenannte Glykokalyx. Das darf man sich wie so einen Mantel, wie so einen kleinen Pelz vorstellen, der um unsere Zellen herum geht. Und dieser Pelz, der unterscheidet sich zwischen menschlichen Zellen, wenn die gesund sind, menschlichen Zellen, wenn die zum Beispiel Krebszellen sind. Das heißt, ich kann gesunde Zellen und Krebszellen unterscheiden, und die unterscheiden sich wieder von bakteriellen Zellen oder Parasitenzellen. Das heißt, ich kann, indem ich das Außenseite der Zelle ansehe, merken, ist das eine gesunde Selbstzelle, ist das eine Krebszelle oder ist es ein Eindringling. Und wenn ich das dem Immunsystem beibringe, zu sagen, schau, lerne dies jetzt unterscheiden, dann kann das Immunsystem sich natürlich wehren. Das heißt, wir haben erstmal die Möglichkeit der Diagnostik. Das heißt, wir können die Zellen unterscheiden, diagnostisch. Und das Zweite, wir können dann sagen, okay, wir können Impfstoffe machen oder Wirkstoffe, indem wir sagen, okay, Körper, Immunantwort, wenn du diesen Zucker an der Oberfläche siehst, dann bringst du, was da dranhängt, um, weil das ist dann wahrscheinlich ein Eindringling und den brauchen wir ja nicht. Oder aber ich erzeuge eine Immunantwort in einem Tier, das wären dann Antikörper. Diese Antikörper kann man humanisieren und dann kann man sagen, okay, wenn jetzt jemand Krebs hat, dann gebe ich ihm diesen humanisierten Antikörper. Der Antikörper erkennt die Zucker auf der Oberfläche der Krebszelle und bringt die Krebszelle um. Das nennt man dann passive Immunisierung. Und auch dieser Ansatz wird momentan verfolgt. Das heißt, Zucker sind überall um uns herum und man kann sie in verschiedenen Arten und Weisen einsetzen.
Und was sind dann jetzt die technologischen Durchbrüche, die wir noch brauchen, um zu der Vision hinzukommen, die Sie haben, die auch in der KI eben skizziert worden ist? Was ist der Weg dahin?
Was wir gemacht haben, ich habe angefangen vor 28 Jahren, mir Gedanken zu machen, wie kann man solche Zucker chemisch nachbauen. Das Problem ist eben, dass diese Zucker in Mischungen vorliegen, in sehr komplexen Mischungen oftmals. Es ist dann sehr schwierig, Sachen rauszuholen. Und die Alternative ist natürlich für eine Chemikerin, einen Chemiker zu sagen, dann baue ich das halt nach aus Bausteinen wie Lego, baue ich das zusammen. Und ich war in einem Krebszentrum im US Postdoc. Und da haben wir für einen Zucker, also neun Bausteine, haben wir damals 3 Postdocs 2 Jahre gebraucht, also 6 Personenjahre. Und wir haben uns Gedanken gemacht, können wir diesen Syntheseprozess so vereinfachen, dass am Ende des Tages eine Maschine den Prozess ausführen könnte. Und meine frühen Arbeiten als Professor am MIT haben sich mit dem Verständnis der Reaktionen beschäftigt, die es braucht, um diese Bausteine zusammenzusetzen. Wir haben die viel besser verstanden, haben neue Methoden entwickelt. Diese Methoden sind so einfach, dass jetzt kein Mensch mehr braucht, der das macht, sondern es sind repetitive, also sich wiederholende Vorgänge, die dann von einer Maschine durchgeführt werden können. Und dann haben wir es geschafft, dass eben heutzutage so ein 9er Zucker in ungefähr 9 bis 11 Stunden hergestellt wurde. Das heißt, was früher 6 Personenjahre gedauert hat, macht heute eine Maschine in, sage ich mal, einem halben Tag. Und das zeigt natürlich dann den Quantensprung, was die Geschwindigkeit angeht. Das heißt, ich kann mehrere solche Moleküle herstellen, kann dann testen, was passiert am besten. Und wenn ich sehe, was am besten funktioniert, dann kann ich eben diesen Kandidaten nutzen und den dann langsam voranzubringen. Technologisch haben wir also viel geschafft. Aber was jetzt eben gemacht werden muss, ist, diese Moleküle zu testen. Auch das machen wir seit langer Zeit. Wir haben im kommerziellen Bereich den ersten Impfstoffkandidaten gegen ein Krankenhauskeim, Clostridium difficile, über eine Spin-off-Firma in Berlin dann so weit gebracht, dass es in die Klinik ging, hat inzwischen die erste klinische Phase durchlaufen, ist damit ein Prototyp für viele weitere Kandidaten gegen verschiedenste Arten von Erregern. Und wir machen uns gerade Gedanken wieder zu überlegen, wie könnte die nächste Firma aussehen, die solche Sachen voranbringt. Das heißt, der Flaschenhals ist heute nicht mehr so stark. Die Chemie, die Synthese, wie es vor 20, 25 Jahren war oder auch nur vor 10 Jahren. Das Bottleneck ist heute eigentlich die Testung in der Präklinik und dann in der Klinik, weil es auch sehr schnell sehr teuer wird.
Und wenn man so viele Jahre, ja Jahrzehnte an diesem einen Thema dran ist, was treibt Sie an? Was ist der Drang, immer wieder auch den nächsten Schritt zu machen und technologisch den nächsten Baustein wieder zu lösen und Deep Tech quasi zu unlocken?
Ja, für uns natürlich dieser Grundsatz, ich möchte erstmal verstehen, wie kann ich die Chemie besser machen, weil ich habe verstanden, wenn ich die Chemie besser mache, dann kann ich Moleküle machen, die vorher niemand gemacht hat. Das haben wir immer gesagt, dann können sie Gott spielen, dann können sie Dinge tun, die sonst keiner gemacht hat, bisher der Erste, der das machen können. Das ist natürlich auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiter ein tolles Gefühl. Aber das andere heißt natürlich, dann beginnen wir Biologie zu verstehen, die wir vorher nicht verstehen konnten. Und wir haben im Hintergrund natürlich immer die Idee, vielleicht könnten wir Leute schützen, indem wir Impfstoffe machen oder Leute kurieren. Und am Ende des Tages sage ich das, was wir machen möchten. Ich denke, wir möchten auch Leute helfen, man möchte durch Technologie das Leben der Menschen besser machen. Ich habe das sehr frühzeitig erlebt. Man spricht ja oft von Rollenmodellen, die entscheidend sind. Bei mir ist mein Doktorvater gewesen in den USA, Marvin Carruthers, der hat in den frühen 80er Jahren die Synthese vom Erbgut, also von DNA, entwickelt und hat eine Firma gegründet, die heißt Amgen, ist die größte Biotech-Firma auf der Welt. Und dann wurde natürlich klar, okay, wenn man hier solche chemischen Durchbrüche feiert, macht man biologische Durchbrüche, die können zu medizinischen Durchbrüchen führen. Am Ende des Tages kann es dann auch noch Wertschöpfung generieren. In dem Fall ist er dadurch sehr wohlhabend geworden. Wichtig, die Firma hat eben ganz vielen Leuten geholfen. Und dann ist klar, okay, es macht ja auch Spaß, denke ich, Forschung zu machen, von der man auch sieht, dass am Ende des Tages wieder beim Menschen ankommt. Und weiter zu sagen, wir bekommen ja als Forschende sehr viel Geld, Steuergeld typischerweise vom Staat. Und wenn daraus dann wieder Firmen entstehen, die Steuern bezahlen, dann sehen wir auch diesen Kreislauf des Geldes, das Geld, das mal investiert wurde, auch wirklich investiert wurde, dann vom Staat in die Forschung wieder zurückfließt in die Volkswirtschaft. Und ich denke, das ist ein Aspekt, den man auch kommunizieren muss, denn Forschung ist manchmal Selbstzweck, aber es sollte nicht immer nur Selbstzweck sein. Am Ende des Tages ist einfach wichtig, unser Wohlstand basiert auf Forschung in Deep Tech.
Und was war für Sie persönlich der Trigger? Sie haben eben schon angesprochen, ein Spin-off gegründet, noch ein weiteres ist in der Planung. Sie haben mehrere Unternehmen selber gegründet, haben mit Menschen zusammengearbeitet, die das getan haben oder tun. Was war so Ihr erster unternehmerischer Moment, wo Sie das, was Sie gerade artikuliert haben, auch für sich verstanden haben? Forschung muss am Ende auch irgendwo ankommen und dafür braucht es auch den Weg der Kommerzialisierung.
Ich habe die Kommerzialisierung gesehen gehabt bei meinem Chef damals in Colorado. In den USA ist es sagen wir mal, sehr gängig, dass man eben Forschung auch anwendet. Ich war dann Assistenzprofessor, später Vorprofessor am MIT in den USA. MIT, Boston Area, ist natürlich eine von den Gegenden, wo sehr viel Unternehmertum sowieso unterwegs ist. Und dann sieht man seine Kollegen, dann denkt man, ja, die machen hier Firmen, machen auch Geld mit den Firmen. Ich bin auch nicht dümmer als die, soll ich auch mal probieren vielleicht. Bei mir war es dann so, war fast Zufall gewesen, weil die ersten Erfindungen, die gemacht haben, die waren sehr grundlegend. Und dann sagt mein früher Chef, ja, Sie kannst mal zur Texanzfeststelle gehen, vielleicht sollen Sie es mal patentieren. Und haben die gemeint, nö, das wollen Sie lieber nicht machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich überlege mal selbst, das Patent rauszunehmen und anzumelden, das kostet alles viel Geld. Ja, wenn der Assistenzprofessor das macht, dann soll er vielleicht doch bezahlen. Haben es dann also gemacht zum MIT und haben dann mit meinem ersten Doktoranden zusammen den MIT 50K Business Plan Contest gewonnen. Es gab so einen Businessplan-Wettbewerb damals. Und dass wir es gleich gewinnen, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, und dann haben wir schon mal gehabt, Businessplan, haben Leute kennengelernt aus der wirtschaftlichen Seite und habe die erste Firma gemacht, die wir nach 11 Jahren und verkauft haben, erfolgreich. Und was da einmal gemacht hat, lernt man auch so ein bisschen die Spieler kennen, die in dem Feld sich so bewegen. Und dann wird es zum zweiten, dritten Mal einfacher. Und dem, was in den USA gemacht haben, was dann auch in Deutschland gemacht. Und dann kennt man natürlich verschiedene Leute. Und ich muss sagen, eigentlich wollte ich anfangs die Firma überhaupt nicht gründen. Das kam dann so mehr oder weniger fast als Selbstläufer. Man hat gesagt, okay, wir können jetzt Dinge tun, die vorher keiner konnte. Es gab Kunden, die wollten unbedingt Zucker haben am Anfang. Oder es gab Leute, die hatten Interesse an gewissen anderen Dingen, die wir gemacht haben. Und es war die einzige Möglichkeit, das eben selbst auszugründen, weil andere haben es nicht gemacht. Und haben wir es getan. Und inzwischen, glaube ich, hat sich auch rumgesprochen, dass Leute, die bei uns in der Abteilung sind, dann halt sowas mehrfach gemacht haben. Manchmal mit mir, manchmal ohne mich. Und dass gleichgesinnte Leute zusammenkommen. Und ich glaube, es ist wichtig, diese ja, diese Ökosysteme aufzubauen, wo Leute dabei sind, die sagen, man kann das machen. Aber ich glaube, es ist immer wichtig zu sagen, man muss das nicht machen. Man kommt jetzt nicht hier zu uns ans Max Planck und sagt, okay, du musst jetzt hier am Schluss eine Firma machen. Nö, du sollst hier tolle Grundlagenforschung machen, ist supi. Aber manchmal kommen wir durch diese tolle Grundlagenforschung eben auch dann zu Dingen, die wir vorher nicht für möglich gehalten haben und die auch einen kommerziellen Wert haben könnten. Und dann weigern wir uns eben aufhören, da weiterzudenken, sondern sagen, wir machen weiter und pushen das voran. Und wenn es da Leute gibt, die sagen, möchte es auch noch finanzieren durch Investitionen, dann finde ich es eine prima Sache, denn zum einen wird dadurch Wert geschöpft, es kommen Leute in Arbeit, die Leute zahlen wieder Steuern und ich glaube, das ist eine tolle Sache und das zieht natürlich auch gute Leute an, weil die merken, hoppla, wenn ich da hingehe, habe ich auch eine Chance, dass ich nachher bei einer guten Firma arbeiten kann, wo man echt Spaß hat und auch wirklich Cutting-Edge-Wissenschaft machen.
Wir reden ja seit langem auch immer oder nutzen diesen Vergleich zur USA im Sinne von, wir vergleichen uns in der Forschung, da kann man so über den Daumen gepeilt sagen, sind wir immer noch auf Augenhöhe und sind stark unterwegs, kommt natürlich mal ein bisschen aufs Feld an. Dann, wenn es in die unternehmerische Aktivität geht und große Unternehmen zu bauen, da kommt dann eine große Lücke, da sind wir hinterher. Sie als jemand, der die USA von innen gesehen hat in diesem Technologietransfer, Forschungsbereich, Startup-Ökosystem und natürlich auch Deutschland und Europa sehr, sehr gut kennt, Zeit an der ETH verbracht, wo sind wirklich für Sie aus dem Innenleben heraus gesehen die großen Unterschiede, warum sich einfach diese Lücke zeigt in der unternehmerischen Aktivität?
Also ich glaube, Sie haben es gerade schon gesagt, Herr Bartos, ich glaube, die Grundlage ist ganz klar, wissenschaftlich gibt es da aus meiner Sicht kaum Unterschiede. In Deutschland spielt man grundsätzlich auf einem sehr hohen Niveau, an den Hochschulen, an den Außenuniversitären wird tolle Forschung gemacht, braucht man sich überhaupt nicht zu verstecken. Ich glaube, daran liegt es nicht. Die Frage ist dann, wie kommt es zur Umsetzung? Jetzt müssen wir natürlich auch in den USA ein bisschen qualifizieren. USA ist halt so, wir fokussieren uns dann typischerweise MIT, Boston, Stanford, Silicon Valley, Gebiet, vielleicht noch ein, zwei andere. Wenn wir jetzt die USA als Ganzes anschauen würden, würden wir auch feststellen, dass halt der größte Teil weniger als Deutschland beiträgt, möglicherweise. Ja. Aber in Deutschland gibt es auch Zentren, München, Berlin, ein paar andere noch, die mehr machen. Aber global gesehen, über ganz Deutschland, USA haben wir weniger. Die Frage ist, warum ist das so? Ich denke, das eine ist, dass in Amerika dieses Gründergehen da ist, dass Leute eben diese Rollenmodelle haben. Ich habe es ja vorhin beschrieben gehabt, dass sie eben sehen, mein Gott, andere haben es auch getan, ich kann das auch machen. Dass das auch anerkannt ist von der Gesellschaft. Das mag sagt, jawohl, eine Firma zu gründen, das ist was Tolles. Leute in Arbeit zu bringen, das ist was Anerkennenswertes. Und in Deutschland bin ich mir nicht immer ganz sicher. Die meisten werden schon sagen, ja, es ist toll, dass die Firma machen, aber es schwingt auch teilweise mit, naja, das sind ja Ausbeuter, die auf dem Rücken anderer Leute das voranbringen. Am Schluss des Tages verdienen auch noch Geld. Also falls es dann nicht vorher kaputt geht, verdienen auch Geld. Das ist schon ein bisschen andrüchig. Die haben doch sonst noch einen Job als Max-Planck-Direktor oder so. Aber muss das denn wirklich sein? Die bereichern sich hier aus öffentlichen Geldern. Ich sage jetzt nicht, dass das allgemein so ist, aber das schwingt oft mal durch. Und ich glaube, das ist insgesamt nicht hilfreich. Das andere ist, bei den jungen Kolleginnen und Kollegen ist natürlich lange Zeit in Deutschland der sichere Weg in die Großindustrie bevorzugt gewesen, denn da weiß ich, ich habe einen geregelten Arbeitstag, ich bekomme einen oftmals in der Chemieindustrie, traditionell Pharmaindustrie, sehr gutes Gehalt und ich weiß, ich habe gar nicht ein lebenslängliches Auskommen. Wenn ich eine Startup-Firma mache, dann weiß ich eigentlich nichts von dem. Also ich weiß, dass ich sehr arbeiten muss. Ich weiß, ich habe keine Sicherheit und es kann alles am nächsten Tag zu Ende sein. Und zwar aus Gründen, die ich nicht beeinflussen kann. Also es kann aus welchen Gründen auch immer eben einfach nicht funktionieren. Und das muss man uns mal gewahr sein. Ich denke trotzdem, dass es Leute gibt, die dieses Risiko eingehen würden. Auf der wissenschaftlichen Seite, aber wir brauchen auch die wirtschaftliche Seite. Und was ich in Deutschland halt oftmals auch herausfordernd finde, ist, dass wir aus der wirtschaftlichen Seite im Deep Tech auch weniger Leute haben, die das befeuern. In Boston ist ein Ökosystem, das eben aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besteht, aus der anderen Seite aus Leuten, die Erfahrung haben, in der Startup-Szene eben Firmen in der Embryonalphase zu machen, ganz am Anfang oder dann 50 bis 100 oder 200 bis 1000. Und es gibt so Spezialistinnen und Spezialisten, die sind eigentlich so in ihrem ganz frühen Stadium oder späteren Stadium und die machen es immer wieder. Und wenn sie eine Firma verkauft haben oder die ist gewachsen oder eben auch kaputt gegangen, dann gehen sie zur nächsten und machen das weiter. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil verschiedene Leute sind bei verschiedenen Sachen sehr gut und man muss Teams zusammenstellen, die aus diesen Expertisen funktionieren. Das andere, was ich in den USA interessant fand, ist, dass es dort Leute gibt, so im Alter 50, 55 plus, die vielleicht in einer großen Firma waren, da schon erfolgreich waren, haben ihr Pensionspaket, das Retirement Package durch Einzahlung in die Pensionskassen schon mehr oder weniger getan und sagen, dann jetzt machen wir was ganz Neues, geht zu einer kleinen Firma, lass mir ein Aktienpaket geben. Wenn es funktioniert, super, dann mache ich einen Haufen Geld. Und wenn nicht, habe ich nochmal 5 bis 7 Jahre Spaß gehabt. Auch ganz gutes Gehalt, aber es hat auf meine Pensionen keinen Einfluss mehr. Und ich denke, solche Leute, die einfach sehr tief drin sind, auch mit der Expertise, das findet man in Deutschland selten, weil es auch teilweise unser Pensionssystem etwas schwerer hergeben würde. Denn wer verzichtet am Schluss auf ein gutes Gehalt in der großen Firma, wenn er bei der kleinen Firma weniger macht und damit seine Rente am Ende des Tages unter Umständen schmälern könnte. Also das sind Dinge, die sicherlich eine Rolle spielen. Und letzten Endes natürlich ist das Geld entscheidend. Und das, da habe ich auch keine Lösung. Hat die USA natürlich den großen Vorteil, dass es dort durch das Pensionssystem sehr große Pensionskassen gibt. Diese großen Pensionskassen, die haben extrem viel Geld, weil da eben ganz Kalifornien einzahlt. Und dann ist nur so viel Geld, dass sie in den Aktienmarkt investieren können und in Anleihen. Und dann kommt es irgendwann mal dazu, dass sie sagen, na gut, dann gehen wir auch in riskantere Anlagen. Das heißt, sie gehen ins Risikokapital, Venture Capital. Und das heißt, in den USA werden traditionell sehr große Summen Geldes im Risikokapital angelegt. Viel, viel größer als in Deutschland. Das heißt dann zum einen, dass man dort auch große Firmen machen kann, sehr frühzeitig mit sehr hohen Valuationen. Oder dass dann Firmen, die, sagen wir mal, in Deutschland gegründet wurden, die jetzt auch schön wachsen, aber jetzt eine Finanzspritze brauchen von 100, 200, 300 Millionen, dass das in Deutschland fast nicht mehr stemmbar ist, dass das in den USA aber gang und gäbe ist. Und das sehen wir ab und zu in Deutschland, dass sich Firmen entwickeln, bis zu einem gewissen Punkt kommen, noch nicht reif sind für den Aktienmarkt, aber die man dann, sage ich mal, durch Venture Capital oder durch Private Equity eben noch ein bisschen aufpumpt und dann in den USA den Markt bekommt. Die Lösung für das letzte Problem habe ich nicht, weil das deutsche Pensionssystem umzubauen, das wird ein bisschen dauern. Und ich glaube, insgesamt von der Marktgröße her ist das eine Herausforderung, die noch schwieriger sein wird.
Ich glaube, das, was Sie gerade skizziert haben, ist ein absoluter Dauerbrenner. Natürlich das Thema Wachstumskapital, und da gibt es auch eine Menge Leute, die daran arbeiten, wie wir diese Lücke schließen. Ich glaube, sie ist offensichtlich und ein ganz wesentlicher Baustein. Sie haben angesprochen das Thema Rollenvorbild. Ich glaube, da baut es auch einfach eine Generation, die das vorlebt und diese Erfahrungslücke, die wir den Amerikanern gegenüber zum Beispiel haben, dann schließen. Und das ist ja genau auch eine Rolle, so wie ich sie verstanden habe, die Sie einnehmen durch Ihre nicht nur wissenschaftliche Arbeit, die Sie über Jahrzehnte gemacht haben, sondern dann eben auch durch eigene Spin-off-Aktivitäten. Und dann, wenn Sie mit Ihren jungen Kolleginnen und Kollegen sprechen und so vielleicht dieser erste Gedanke kommt, ein Unternehmen zu gründen, sind aber nicht ganz sicher, vielleicht bleibe ich auch in Akademia. Was geben Sie denen mit, um diesen Sprung ins kalte Wasser dann auch zu gehen?
Also ein großer Vorteil von den ganz jungen Leuten, die jetzt, sage ich mal, im Postdoc sind oder gerade mit der Doktorarbeit fertig werden. Ich sage, schaut, ich empfehle immer noch einen Postdoc zu machen, wenn das möglich ist bei uns, in einem anderen Land zum Beispiel. Aber wenn die Leute zum Beispiel aus dem Ausland kommen, nach Deutschland, dann ist der nächste Schritt, entweder Professorin, Professor zu werden oder in die Industrie zu gehen. Wenn Sie jetzt Ihre eigene Firma gründen, was ist Ihr Risiko? Sie sind noch ganz jung, Sie sind Ende 20, Anfang 30. Sie machen jetzt 2, 3 Jahre Ihre Startup-Firma und jetzt gehen wir vom schlechtestmöglichen Outcome aus. Nach 3, 4 Jahren wird das Ganze nichts. Sie haben alles richtig gemacht, das Medikament ist doch nicht so gut, wie Sie dachten, oder es gibt ein paar Probleme, die man vorher nicht wusste. Aber Sie haben eigentlich alles richtig gemacht. Das heißt, Sie bekommen eine Erfahrung, die Sie in einer großen Firma so zu dem Zeitpunkt nicht machen würden. Sie müssen hart arbeiten, aber Sie machen sich Gedanken nicht nur über die Wissenschaft, Sie machen sich Gedanken über Geschäftspläne, Business Plans, Sie sprechen mit Kunden, Sie bauen ein Netzwerk auf eine Art und Weise, wie Sie es als kleines Rädchen in einer großen Maschine nie machen könnten. Und wenn es dann nach ein paar Jahren nicht funktioniert, haben Sie eine Erfahrung gewonnen, die eigentlich am Schluss des Tages sehr, sehr wertvoll ist. Und ich denke, das wurde in Deutschland oftmals anders gesehen, dass Leute denken, naja, wenn das nach 4, 5 Jahren nicht funktioniert, dann ist es halt vielleicht schlecht für mich, weil ich habe ja am Ende des Tages nichts, es war kein Erfolg. Ich glaube nicht, dass wir das immer nur als Erfolg hinstellen dürfen, wenn es wirtschaftlich auch ein Erfolg war. Natürlich wollen wir alle haben, ich möchte auch, dass jede Firma funktioniert. Aber es kann ja immer Möglichkeiten geben, warum es nicht funktioniert oder weil man halt was ändern muss. Aber die Leute, oder man hat vielleicht keine Lust mehr, weiterzumachen. Haben wir auch schon gehabt von Leuten, die es dann übergeben haben. Aber sie lernen unheimlich viele Sachen. Und wer an solchen Dingen Spaß hat, der soll sich das überlegen. Und ich bringe diese Möglichkeit bloß mal ins Spiel. Und oftmals sind Leute dabei, die es eigentlich vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt haben, sagen, ach Mensch, habe ich dran gedacht, mal interessant, lass mich mit den Leuten reden, die auch schon mal hier bei Ihnen waren. Das heißt, wir haben Alumni natürlich, in solchen Abteilungen wie meiner, was lang genug macht, hunderte von Leuten, die da waren Und die haben verschiedenste Karrierewege eingeschlagen. Und man sagen muss, reden wir mit den Leuten, die können dir sagen, was war gut, was war schlecht. Am Ende des Tages muss jeder die Entscheidung über sein Leben treffen. Ich kann den Leuten nur Möglichkeiten aufzeigen. Ich glaube, welche Möglichkeit man einschlägt, das müssen die Menschen alle für sich selbst entscheiden. Ich würde noch sagen, wir haben bei mir traditionell in der Abteilung bei Max Planck insgesamt sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Ausland. Und gerade unter denen sehen wir viele Leute, die willens sind, das Risiko einzugehen, eine Firma zu gründen. Warum ist das so? War vielleicht bei mir in den USA ähnlich. Auch in den USA sind es oftmals Leute mit Migrationshintergrund. Wenn sie nach USA gehen, wie ich damals, nach 6 Semestern Studium ohne Diplom und direkt promovieren, dann gehen sie ein Risiko ein. Sie gehen wohin, wo sie vorher noch nicht waren. Sie gehen das Risiko ein, sie merken, ich kann das, ihr Selbstvertrauen steigt. Sie machen es wieder mal anders, merken, ich kann das, noch mehr Selbstvertrauen, kann man vielleicht hinkriegen. Das gleiche für die Leute, die rüberkommen zu uns, merken, hoppla, ich bin im anderen Land, andere Sprache, andere Umgebung, ich habe das hingekriegt, warum soll ich nicht auch hinkriegen, eine Firma zu gründen? Und das ist das, was wir sehen, dass Leute, die eben diese Erfahrung gemacht haben, dann sagen, jawohl, ich gehe das Risiko ein, wer vielleicht andere die sagen, naja, meine Familie lebt schon immer hier, ich mache halt auch das, was andere schon gemacht haben, ich möchte auch gar nicht umziehen. Und das ist lustigerweise nicht nur in Deutschland so, das ist in den USA ganz genauso. Man sagt mal auch in China ist es ähnlich, dass Leute, wenn sie mal einen gewissen Level erreicht haben, dann eigentlich in der Komfortzone bleiben möchten und dann mal raus wollen. Und deswegen haben wir Leute gesehen, hier bei mir ein Beispiel, die eine Firma, die in Berlin gemacht haben, war damals eine 30 Millionen Investition in der ersten Runde. Da war die Führungsmannschaft aus Indien, zwei Leute aus Korea, eine Brasilianerin und 2 Deutsche. Man hat also gesehen, das waren Leute, die kannten sich schon hier und haben dann gemeinsam gesagt, lass uns in Berlin machen, und die leben auch heute noch in Berlin und sind inzwischen jetzt, ich glaube, 12, 13 Jahre da gewesen. Also ich glaube, es kommt wesentlich weniger darauf an, wo kommt man her, und Deutsche machen das nicht oder andere machen das schon. Es ist eine Frage, wie ich gehe ans Leben ran und möchte ich Risiko eingehen, macht mir neues Spaß oder möchte ich es nicht? Und das ist nicht richtig oder nicht falsch. Es ist so, wie es ist, und ich kann eben nicht jeden zwingen, das eine oder das andere zu tun, sondern die Leute müssen das machen, womit sie sich dann am Schluss des Tages auch identifizieren können, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als jeden in eine Startup reinzukommen und zu denken, oh Gott, heute geht alles schief, es wird alles ganz fürchterlich, weil dann werden sie irgendwann wahnsinnig. Also ich denke, es muss zur Persönlichkeit passen.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Hinweis für alle, die hier zuhören und vielleicht selber mit dem Gedanken spielen, einmal ein Deep Tech Unternehmen zu gründen, und vielleicht auch noch zu dem Thema Deep Tech zurück und auch mit Ihren Ausgründungserfahrungen. Worin liegt für Sie als Wissenschaftler? Sie haben schon so viele Hürden in Ihrem Technologiefeld überwunden, erfolgreich. Das haben wir ganz am Anfang schon skizziert und darüber gesprochen. Was ist dann in der Gründung von Unternehmen die eigentliche Herausforderung? Worüber sind Sie regelmäßig gestolpert?
Ich hoffe, dass wir nie regelmäßig über das Gleiche stolpern. Es soll immer Lerneffekt einsetzen irgendwann mal, sonst wird es dann problematisch. Nee, aber ohne Spaß. Ich glaube, was wir als Technologen, als Chemiker einschätzen können, ist der technische Aspekt. Das heißt, ich habe eigentlich immer weniger Angst vor dem, was wir technologisch machen können, weil das kann ich sehr gut abschätzen, das ist meine Expertise. Was ich brauche, sind Leute auf der anderen Seite mit der wirtschaftlichen Expertise, die gut dazu passen. Bei meiner ersten Firma, da kann man jetzt inzwischen nach 20 Jahren sagen, da haben wir vielleicht den ersten CEO ausgesucht, der Art und Weise, wo du sagst, würde ich vielleicht anders machen.
Können Sie darauf eingehen, was Sie vielleicht anders machen würden?
Ja, ich denke, die Person hat nicht zu dem gepasst, was sie gemacht haben. Und es war die falsche Person am falschen Zeitpunkt. Ich hatte damals aber keinerlei Benchmarks, also keinerlei Ahnung, wie das anders gehen könnte. Was ich jetzt bei anderen Firmen, die wir gemacht haben, hier mitbekommen habe, ist, dass wenn Sie Leute haben, die, sage ich mal, ins Management kommen, die schon Erfahrung haben vorher. Also bei der Firma Takalix, die wir in Berlin jetzt haben, das ist eine Krebsfirma, dann haben wir den CSO und anfangs CEO Peter Sondermann, der hatte extrem viel Erfahrung in München, bei Startups hat die auch erfolgreich verkauft gehabt, und haben einfach jemanden da gehabt, der kannte sich technisch aus, der hat aber schon Ahnung gehabt, wie es bei einer frühphasigen Firma funktioniert. Und dann, nachdem es gut lief, haben wir den nächsten CEO reingebracht, während er dann CSO geblieben ist. Und dann merkt man sofort, das sind Leute Erfahrung von anderen Firmen, die das reinbringen. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und das meine ich auch mit dem Ökosystem. Ich denke, Sie haben in diesen Systemen Leute, die schon Erfahrung gesammelt haben, die dann in eine Firma reinkommen mit dieser Erfahrung, die Firma voranbringen. Und ich habe ja vielleicht im technischen Bereich einige Erfahrung, aber in der wirtschaftlichen eben nicht. Und ich denke, da braucht Leute, mit denen man auf Augenhöhe zusammenarbeiten kann, um gemeinsam besser zu werden, in einem Team zu spielen. Das ist auch nicht immer ganz so einfach für viele Leute, weil oftmals gibt es auf der einen oder anderen Seite Leute, die sehr dominant sein möchten. Ich will mich da gar nicht ausschließen. Das heißt, man braucht da entsprechende auch Gegendruck in diesen Fällen. Und ich glaube, da ist in Deutschland die Herausforderung, dass es einfach weniger Leute gibt. Da ist in Boston so, dass in dem Umfeld einfach sehr, sehr viele Leute da sind, die dauernd zirkulieren, weil die haben gerade die Firma verkauft, suchen was Neues, überlegen sich was anderes zu tun, von der wissenschaftlichen oder von der finanziellen Seite aus, oder operativen Seite aus. Man kennt sich gegenseitig, man spricht mal drüber, man weiß schon ein bisschen, wie Leute ticken auch, wenn man sie schon mal ein paar Mal gesehen hat. Und dann gibt es eben diese ja mehrfach Unternehmer, Serial Entrepreneurs, die dann sich auch in gewissen Konsortien zusammenfinden, auch von der Finanzseite her, haben natürlich eine gewisse Zahl von Risikokapitalgebern, VCs, die man auch wieder kennt. Und da war für mich eine wichtige Erfahrung am MIT in der Technologietransferstelle eine Person. Das war die Lita Nelson. Das war eine Frau so um die 60 damals. Und als ich meine erste Firma gemacht habe, sagt sie, Seeberger, reden Sie mal mit der und der Venture Capital Firma. Dann habe ich gesagt, ja, ich könnte auch mit der reden. Nein, Ruhe, Sie reden mit den drei. Dachte ich, was will jetzt die Frau von mir? Und dann stellt sich raus, die hat einfach wahnsinnig viel Erfahrung gehabt. Du wusstest genau, wo ist der Sweet Spot für diese Risikokapitalgeber? Wo ist auch der persönliche Match, jetzt sage ich mal, zum Gründerteam? Und mit wem kann man gut zusammenkommen? Und das war unglaublich viel wert, weil die sehr schnell einschätzen könnte, was könnte von der Tech-Seite und was könnte von der operativen und von der finanziellen Seite aus gut zusammenpassen. Und deswegen sind, glaube ich, Einzelpersonen in so einem Ökosystem extrem wichtig, um die Leute zu vernetzen. Und ich glaube, das ist ja das, was wir versuchen jetzt auch in Deutschland, einige Standorte zusammenzubringen, eben eine kritische Masse zu erzeugen von Leuten, die sich immer wieder sehen und die sich vielleicht auch gegenseitig helfen. Und das heißt, helfen heißt ja nicht, dass das jetzt dann diese Person in dem Unternehmen zusammen sein müssen. Aber die vielleicht sagen, ah Mensch, du machst momentan das und jenes, ach, da könntest du mal Person Y reden, weil die haben schon mal sowas Ähnliches gemacht, die könnten auch zu dir ganz gut passen. Und dieses Netzwerk eben aufzubauen und zu sagen, jawohl, lass uns hier zusammenspielen, weil wenn den einen gut geht, auch die anderen davon profitieren können. Mein Lieblingssprichwort, das wissen alle, die mit mir jemals gearbeitet haben, rising tide lifts all ships. Also wenn die Flut nach oben geht, da gehen alle Boote nach oben. Und ich glaube, das ist wichtig in dem Bereich bei uns. Wir müssen einfach Win-Win-Situationen schaffen. Am Ende des Tages müssen alle Beteiligten profitieren. Weil wenn man es nicht macht, dann what goes around comes around. Irgendwann kommt es einem zurück und dann wird es schwierig. Und da das im Technologiebereich eh schon schwer genug ist, wie sich darstellt, macht es eigentlich keinen Sinn, sich gegenseitig das Leben noch schwer zu machen. Und Sie haben vorhin über Scheitern gesprochen. Ich glaube, da, wo wir Probleme hatten, war es immer dann, wenn es persönliche Probleme gab, wenn man gedacht hat, ich kann es anderen übervorteilen, kann mir selber da einen riesen Vorteil raus verschaffen, weil was ich gemerkt habe, ist, kurzfristig kann das unter Umständen funktionieren, aber mittel- bis langfristig ist das meistens keine so ganz gute Idee. Und deswegen ist es meistens wahrscheinlich besser, so zu spielen, dass alle einigermaßen zufrieden sind.
Ein sehr klarer und sehr guter Grundsatz und mich freut auch deswegen die Geschichte, die Sie gerade erzählt haben, ein konkreten Beispiel, weil selten gut über Technologietransfer Offices gesprochen wird. In diesem Fall ganz explizit hat da eine Dame ihren Job sehr gut gemacht und das sollten wir vielleicht auch nochmal aufnehmen, wie man als TTO seine Rolle auch effektiv interpretieren kann, um genau diese Brücke zu schneiden, die Brücke zu schlagen zwischen dem Markt und den eigentlichen technologischen Entwicklungen.
Vielleicht darf ich dazu noch Folgendes sagen. MIT sind momentan, glaube ich, 65 Leute in so einem Technologietransfer-Office unterwegs. Das war die Chefin gewesen damals, inzwischen nicht mehr. Aber man darf nie vergessen, in Deutschland gibt es Universitäten, da ist der Technologietransfer 1 bis 2 Personen. Und das kann niemand leisten. Weil das wäre unmöglich, wenn eine komplette Universität mit 1 bis 2 Personen in einem Technologietransfer-Office bespielen könnte. Das ist einfach nicht realistisch. Und ich denke, dass in den USA übrigens gibt es auch große Unterschiede, aber man muss schon gewisse Investitionen leisten. Am Anfang ist sicherlich ein Draufzahlgeschäft, aber auf Dauer kann das dann sehr viel Sinn haben. In Deutschland haben wir eine gewisse Lernkurve hinter uns, aber ich darf sagen, in den USA ist es eigentlich auch für die meisten Unis genauso der Fall. Das MIT ist sicherlich nicht der Durchschnitt.
Ja, und es gibt dann Einzelpersonen, die stechen nochmal heraus und wie Sie sagen, auch wenn es sehr kleine TTOs gibt, die machen vielleicht alle 2 Jahre mal eine Ausgründung, ist es natürlich auch schwer, die Erfahrung zu kumulieren, die man in so Tech-Transfer-Einrichtungen wie MIT zum Beispiel hat. Und jetzt haben wir schon darüber gesprochen, es ist natürlich, jede einzelne Innovation ist herausfordernd, das sollte niemand davon abhalten, wenn er oder sie dann möchte, auf diesen Weg zu gehen, gegebenenfalls zu scheitern, aber hoffentlich natürlich auch ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und jetzt haben Sie sich neben all Ihren bisherigen Aktivitäten ja vor einigen Jahren ein großes neues Projekt auch vorgenommen. Da wird eine ganze Industrie jetzt transformiert und da kommen sicherlich mehrere Startups und Innovationsprojekte, die da durchlaufen, nämlich das Center for the Transformation of Chemistry. Geben Sie mal den Hintergrund, wie kam es dazu, dass Sie sagen, das ist genau mein nächstes Großprojekt, was ich angehen möchte.
Also die Inspiration kam aus dem Bundesanzeiger. der ich jeden Abend lese. Nein, das ist ein Spaß. Der Bundesanzeiger veröffentlicht, ja, wo gibt's denn Fördergeld? Und ich wurde darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung eigentlich was ganz Tolles gemacht hat. Wir beschweren sich oft über die Politik, um in diesem Fall 2,5 Milliarden aus Kohleausstiegsgeldern, um in Sachsen und in Sachsen-Anhalt zwei Großforschungszentren aufzubauen. Jeweils 1,25 Milliarden über 15 Jahre. Man hat gebeten, dass man einfach mal Vorschläge einreicht. Es kamen 106 Vorschläge. Wir haben einen eingereicht. Wenn ich sage wir, dann war es ein Mitarbeiter von mir und ich, haben uns selber hingesetzt, haben das geschrieben. Es ist untypisch, aber das machen das eine ganze Reihe von Professoren zusammen. Und wir haben uns überlegt, wenn man im mitteldeutschen Revier, also in der Gegend zwischen Leipzig und Halle, wo lange Braunkohlerevier war, wo eben ausgestiegen wird, wenn man da was machen würde, was würde man machen? Und was wir wissen ist, das ist die Wiege der deutschen chemischen Industrie. Ein extrem starker Chemiestandort. Zu den Endzeiten der DDR haben dort 92.000 Menschen in der Chemie gearbeitet. Nach der Wende noch 12.000, inzwischen wieder ca. 45.000. Wir kennen jetzt die Probleme, die sie ergeben haben. Wir haben das vor 4 Jahren vorgeschlagen. Es war damals schon klar, dass es eine Transformation der Chemie brauchen wird. Warum? Die Chemie ist extrem energieaufwendig. Die Chemie basiert auf fossilen Rohstoffen, auf Öl und Gas als Ausgangsstoffen. Das heißt, eine Dekarbonisierung der Chemie als solche ist per se nicht möglich, weil die Materialien noch da sein müssen. Die Aufgabe des CTC ist eigentlich leicht. Wir haben gesagt, die Generationenaufgabe muss sein, wir müssen eine über 170 Jahre gewachsene Industrie komplett ändern. Weg von fossilen Rohstoffen, weg von Öl und Gas, hin zu nachwachsenden Rohstoffen und hin zu Recycling, um eine wirkliche Kreislaufwirtschaft zu erzeugen. Das ist eine riesige Aufgabe, ist eine Generationenaufgabe. Ich werde vielleicht das Ende nicht mehr sehen. Ich hoffe es, aber ich weiß nicht. Und ich denke, das sind die Art von Projekten, die man angehen muss, um eine klare Vision zu entwickeln für so ein Großforschungszentrum. Es muss jetzt aber klar gemacht werden, auch ein Großforschungszentrum, auch mit dieser Art von Investition, wird es alleine nicht schaffen, eine komplette Industrie zu transformieren. Wir sehen uns als einen Katalysator, als einen Antreiber, um andere mitzunehmen. Und das Schöne ist jetzt in den 3 Jahren, seitdem das in der Projektphase begonnen hat, jetzt dann auch in die Verstetigung geht, haben wir es geschafft, dass Holland, England, Kanada, Singapur inzwischen alle mit dabei sind und das mitmachen wollen. Wir führen auch in Deutschland in diesem Bereich und ich glaube, wir haben auch gar keine andere Chance, denn diese Transformation, die muss kommen und die wird kommen. Die Frage, die sich jetzt momentan stellt, ist nur folgende. Kommt die Transformation jetzt hier in Deutschland mit unserer Technologieführerschaft und bestimmen wir neue Geschäftsmodelle? Oder kommen die in 5 oder 10 Jahren in Asien und wir sind hinten dran? Was das für uns bedeuten würde, ist, dass wir die Chemieindustrie in Deutschland komplett verlieren. Weil viele sagen, ja gut, Chemieindustrie ist eher Sauerei, verseucht die Flüsse und alles, ja, Umweltverschmutzung. Ja, die Chemie hat auch absolut negative Seiten gehabt. Aber 95% aller Produkte, die wir heute konsumieren, ist entweder chemisch hergestellt oder chemisch behandelt. Das heißt, wenn wir die Chemie nicht mehr in Deutschland haben, dann bricht uns ein ganz großer Teil unserer Volkswirtschaft weg. Die Investitionshebel in der Chemieindustrie sind 4 times größer als in der Automobilindustrie. Nicht, weil die Chemieindustrie so viel besser ist, sondern weil die Chemieindustrie viel früher in der Wertschöpfungskette ist. Das heißt also, diese Transformation muss stattfinden, damit wir weiterhin eine Chemie in Deutschland haben werden. Und das CDC, wie gesagt, zieht sich seiner Führungsrolle. Das haben wir begonnen und wir sehen auch jetzt schon interessante Geschäftsmodelle. Der Dr. Häusler, der beim Max Planck begonnen hat, als der erste Gruppenleiter am CTC war, hat zum Beispiel einen Polymer entwickelt, der Sollbruchstellen einbaut. Das heißt, am Ende des Lebenszyklus von diesem Polymer gehen Sie nicht und sagen, na gut, das Ding wird weggeschmissen und verbrannt. Nein, Sie können hergehen, können das in seine Bausteine auflösen und können aus den Bausteinen genau das gleiche Polymer wiederherstellen. Und ich glaube, da kommen wir auf einen wichtigen Punkt, denn Ende des Tages haben wir heute chemische Werkstoffe, die vor 100 Jahren entdeckt wurden. Und damals konnte man halt PE machen oder PET, haben wir sich gefreut, es war haltbar, es war kräftig, es war leicht, alles supi, aber man hat halt nicht über Recycling nachgedacht. Und wenn man heute überlegt, dann vielleicht mal in der Natur schauen, in der Natur gibt es eben Zucker, aus denen Bäume bestehen, andere Dinge bestehen, die sind sehr, sehr stabil, halten auch lange und wenn sie kaputt gehen, verfaulen sie und werden ihre Bausteine auseinandergebaut. Und ich glaube, vieles von dem kann man aus der Natur inspiriert hinkriegen. Dazu gesagt, die Aufgabe ist keine leichte.
Das ganz sicher nicht. Dafür stehen aber, und so lässt es sich auch von der Homepage entnehmen, 1.000 Menschen sollen irgendwann am CTC arbeiten. 1,25 Milliarden sind eine Menge Geld. Das heißt, was wird dort auch mit diesen Ressourcen entstehen Und was ist auch Ihre Strategie, um zu vermeiden, dass, Sie haben eben angesprochen, in China Industrie, die entsteht, globale Wettbewerber, die wir haben, dass all die Forschungsleistungen, die wir dort erbringen, nachher auch wirklich wieder zu deutschen, zu europäischen Champions wird und nicht all die Vorarbeiten, die gemacht worden sind, nachher irgendwo im Ausland dann zu Hause sind und dort die Wertschöpfung generiert wird.
Ja, wir organisieren das CTC ganz anders als normale Forschungseinrichtungen in Deutschland. Typischerweise haben wir das ja nach Sparten, Chemie, Ingenieurwesen und so weiter fokussiert. Wir haben gesagt, lass uns missionsgetrieben arbeiten. Wir haben zwei so eine Moonshots. Das heißt, eine ist ein komplett autonomes Labor ohne Menschen. Ist natürlich wichtig in Deutschland, wenn wir überlegen, was unsere Arbeitskosten sind. Wir können gegen Asien nur ankommen, wenn wir eben den Faktor Mensch stark rausnehmen. Das heißt, wir brauchen immer noch Menschen, die Maschinen bauen, die Automation warten und so weiter, aber die nicht mehr händisch alles von Hand produzieren. Das ist durchaus machbar. Das wollen wir hauptsächlich in Merseburg verfolgen. 300 Leute in Sachsen-Anhalt, 700 Leute bei den Delitzsch sein in Sachsen. Und der zweite große Moonshot ist ein komplett rezyklierbares Auto. Wenn Sie das überlegen, das ist eigentlich völliger Wahnsinn. Und wir wollen halt ein großes Konsumprodukt nehmen. Auto bietet sich da an. Deutsche lieben das Auto. Hat extrem viel Chemie, seltene Erden in den Batterien, Lacke, Klebstoffe, Farbe, also Reifen, alles Chemie am Ende des Tages. Und das zu machen, ist ziemlich schwierig. Aber wir denken, es muss eben wirklich hoch angesetzt werden und sagen, lass uns in diese Richtung arbeiten. Wen möchten wir an dem Institut haben im CTC? Wir möchten Leute haben, die an Forschungsspaß, an Technologie entwickeln möchten, sei es Chemie, sei es Ingenieurwesen, andere Anwendungen. Aber wir möchten nicht so ein Science-Preneure. Das heißt, Leute, die bereits ein Unternehmer gehen, wir dabei haben, die sagen, jawohl, ich sehe mich ja auch unternehmerisch tätig, sei es, indem ich ausgründe oder vielleicht auch selbst dann aus dem CTC in eine eigene Firma gehe. Und das wird aktiv von uns unterstützt, von Anfang an. Das hat damit zu tun, wie gestalten wir Verträge, wie schützen wir geistiges Eigentum. Man muss die Leute, die dort arbeiten, auch gleich dahingehend unterrichten, damit die verstehen, was ist ein Patent, was ist geistiges Eigentum, wie schütze ich das? Alles wichtige Aspekte. Das Ganze, was mir vorschwebt, ist ein eigener Risikokapitalfonds. Wir hatten da auch schon Leute, die das Geld einzahlen wollen. Leider ist es nicht ganz so einfach, im öffentlichen Raum dann sowas zu machen. Das sind wir momentan noch dabei, das aufzuziehen. Aber wie gesagt, das erste Beispiel gibt es jetzt, Marek Häusler's Evoloop, eine solche Ausbildung sehr frühzeitig zu schaffen. Und heute haben wir in Sachsen eine Firma mit 25 Leuten, die aus dem CDC hervorgegangen ist. Das wird nicht die letzte bleiben. Wir sprechen gerade jetzt über Ansiedlungen im Raum des CTC von Firmen, die chemienah sind, die auch im Bereich der grünen Chemie unterwegs sind. Und was wir hinkriegen müssen, ist wirklich zu schaffen, einen Kondensationspunkt, einen Kristallisationskeim zu finden, an dem sich Leute andocken, in dem Leute mit dem gleichen Gedanken gut zusammenkommen. Wir haben gerade ausgeschrieben, die ersten Gruppenleiterstellen. Und Gruppenleiter können bis zu 7 Jahre bleiben. Es gibt keine Daueranstellung. Und in Deutschland ist ja oftmals, oh, keine Daueranstellung, das könnte ja problematisch werden. Das mache ich seit Jahren am Max Planck so und wir bekommen die besten Leute. Die besten Leute wollen eine Top-Institution sein. Denen ist egal, was in 10 Jahren passiert, weil die haben so viel Selbstvertrauen, die wissen, ich kriege sowieso hin. Wir haben jetzt die Bewerbungen da. Wir haben momentan in der Endrunde 6 Leute und ehrlich gesagt, wenn wir die kriegen, da konkurrieren wir jetzt hier mit USA, Top-Universitäten und mit Oxford. Und wenn wir nicht alle kriegen, wahrscheinlich leider, aber ich hoffe, dass wir das alle kriegen. Und wenn wir die zusammenbringen, dann haben wir auch einen ersten Nukleus und diese Art von jungen Leuten da zusammenzubringen und sagen, hör zu, mach das, was du möchtest. Und sobald da was rauskommt, denen zu helfen, das entweder auszulizenzieren oder selbst zu machen, darum geht es am Ende des Tages. Können wir alles in Europa halten? Wissen wir nicht, aber ich denke, wir müssen einfach Angebote machen und Möglichkeiten schaffen. Und das Gute ist, wir haben heute schon 180 Firmen, die hinter uns stehen. Und es sind nicht nur die üblichen Verdächtigen aus der Chemieindustrie, das sind Firmen aus der Luft- und Raumfahrttechnik, das sind Leute aus Big Tech, das sind große Automobilfirmen, die merken, hoppla, das sind Materialien, die für uns wichtig sind. Und dieser Austausch mit den Firmen ist auch extremst wichtig, weil wir möchten eben nicht nur an Dingen forschen, die akademisch interessant sind, wir möchten an Dingen forschen, die einen wirklich Unterschied machen. Und ich darf sagen, wir wurden aus einer Industrie, von der ich vorher wirklich nichts wusste, mal kontaktiert. Und die haben gesagt, wir haben dieses und jenes Problem, es ist ein chemisches Problem, wir möchten es gelöst sehen, wir können sich lösen, wir sind keine Chemiker, bis jetzt hat es keiner gelöst, es ist ein umweltmäßiges Problem, es ist ein langfristiges Problem und wir haben dieses Thema genommen, es wird demnächst eine Ausschreibung geben, eine globale, wo wir sagen, wenn jemand dazu gute Ideen hat, kommt zu uns, befasst dieses Thema, wenn ihr das löst, habt ihr eine Chance, ein Problem in der Industrie zu lösen, von der ich bis vor ein paar Monaten nicht mehr wusste, dass es das Problem überhaupt gibt. Und ich glaube, darum geht's. Problemstellen aufzuzeigen und dann schlaue Leute zu kriegen, um zu versuchen, diese Probleme zu lösen. Ich habe das im Bereich der Zucker gemacht früher. Ich werde es am CTC nicht mehr technisch machen. Meine Aufgabe ist jetzt, die Leute herzubringen, in dieses Umfeld zu bringen, wo sie wirklich gut arbeiten können und dann einfach mal machen lassen, damit die guten Lösungen kriegen. Weil ich glaube, das andere ist wichtig. Man darf es nicht nur kurzfristig sehen, muss den Leuten ein paar Jahre Zeit geben, um auch wirklich gute Lösungen für herausfordernde Fragen zu arbeiten.
Also das habe ich sehr gut verstanden. Zum einen, dass über den Typ Forscher, den Science-Preneur, wie Sie ihn genannt haben, den Sie an den Standort holen, wird das Ganze schon mal anders ticken. Und gleichzeitig, ich habe auch verstanden, also wir sprechen ja nicht wirklich klassisch von einem Großforschungsprojekt und einem entsprechenden Standort, der dir aufgebaut wird, sondern der Technologietransfer, die Translation ist ja gleich eingebettet in das Modell, was Ihnen da vorschwebt, weil Sie gleich mit der... Sie haben Venture Capital als Möglichkeit angegeben, als einen Fonds, der auch dediziert investieren kann, wahrscheinlich auch das Investorennetzwerk drumherum aufbauen können, darüber hinaus dann die Möglichkeit, auf diese vielen Industriepartner einzubinden. Das will alles orchestriert werden. Das ist sicherlich auch keine einfache Herausforderung. Aber für Sie ist das also wirklich eine Innovationsplattform, die alle Akteure, die es braucht, um diese Industrie zu transformieren, dann auch zusammenzubringen.
Ich glaube, das ist das, was wir insgesamt brauchen. Wir müssen einfach, ich denke, ja, Marktplätze schaffen, wo Leute zusammenkommen können, um ins Gespräch zu kommen. Ich denke, da ist zum Beispiel noch Luft nach oben in den Bereichen. Da geht es gar nicht nur ums Geld, aber ich denke, die Sichtbarkeit auch zu erzeugen und diese Rollenmodelle zu haben, das ist das, was wir uns auf die Fahnen schreiben. Und fürs CTC wird es eben wichtig sein, wenn wir über Key Performance Indicators sprechen. Also was, wenn wir lauter Science and Nature Paper schreiben, was in der Wissenschaft toll ist, dann ist es sicherlich zu kurz gesprungen hier. Hier wird es darum gehen, schaffen wir es, Technologien rauszubekommen, die am Ende des Tages sich in Arbeitsplätze ummünzen, idealerweise in der Region. Und Region für mich ist natürlich Sachsen und Sachsen-Anhalt, ist Deutschland und ist eigentlich Europa. Sie haben es vorhin gesagt gehabt. Aber ich muss auch sagen, wir arbeiten jetzt schon viel mit Kolleginnen und Kollegen im Ausland. Singapur ist ein guter Partner für uns. Die haben sehr ähnliche Probleme wie wir. Hohe Arbeitskosten, einzelne Bevölkerung, keine natürlichen Rohstoffe. England ist ein guter Partner, Oxford ist unser erster Partner gewesen, Oxford University. Problem bei denen ist, die haben keine chemische Industrie mehr. Und ich glaube, in Deutschland haben wir das noch und das sollten wir auch behalten, weil wenn wir es nicht mehr haben, wird es extrem schwierig.
Sachsen-Anhalt ist Merseburg, Delitzsch in Sachsen. Die meisten großen Startup-Ökosysteme sind ja eher angebunden, angeflanscht an auch die großen Metropolen. An San Francisco, an Boston haben wir angesprochen, ob sie in Europa dann London, Paris und so weiter und so fort sind. Wie möchten Sie auch das internationale Auge des Startup-Ökosystems auf diesen Standort lenken?
Ja, ich denke, für die meisten Amerikaner, die würden wahrscheinlich zwischen Berlin und Leipzig kaum unterscheiden können, weil es ja nicht so weit auseinander ist, jetzt aber nur zum Spaß. Ich denke, das Mitteldeutsche Revier, und das war wirklich eine der Sorgen am Anfang, Leute gesagt, wäre es auch nie schaffen, da internationales Klientel dorthin zu kriegen. Es stellt sich raus, dass das Mitteldeutsche Revier eigentlich viel anzubieten hat. Mit Leipzig und Halle haben sie zwei Städte, ist nicht Riesenstädte, aber groß genug. Sie haben viele Kulturangebote, Sport, alles da, aber sie haben auch die ländliche Region. Interessanterweise haben wir einen Teil von unseren auch ausländischen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt neu dazukommen, gehabt, die gesagt haben, ich möchte gar nicht in der Stadt leben, ich kann mir ein Haus kaufen, das ist noch einigermaßen erschwinglich, kann da ganz gut leben, auch meiner Familie kann ich erforschen, super Sache. Und ich denke, es ist für jeden was dabei. Wird es das demnächst New York sein oder Paris? Nein, es wird es nicht sein. Okay, klipp und klar, brauchen wir gar nicht überreden. Aber ich denke, was für viele Forscher und Forscher wichtig ist, es muss die Möglichkeit sein, ordentlich arbeiten zu können im ordentlichen Umfeld. Es muss möglich sein, dass man seine Kinder, Familie unterbringt, dass da Möglichkeiten geschaffen werden. Die gibt es aber in Deutschland, auch in diesen Fällen. Wir haben eine gute Gesundheitsversorgung, wir haben eine gute schulische, universitäre Infrastruktur in Deutschland, auch wenn wir uns andauernd beschweren. Aber das, so viel gehört dazu, ist, das läuft ganz gut bei uns. Aber ich glaube, worum es dann geht, ist, die Leute auch zu halten. Und dann wird es eben darauf ankommen, die Firmen dort lokalisieren zu können. Weil das ist ja auch aufgefallen, es ist extrem wichtig, die Firmen in der Nähe der Institution zu haben. Und ich bin jetzt alt genug, als ich am MIT war, ich habe 98 angefangen, da gab es in Boston kaum Pharmaindustrie. Das ist im Nachgang jetzt fast unvorstellbar. Und es gab einen entscheidenden Beschluss. Und das war der Beschluss der Firma Novartis, die alte Necco-Fabrik, das war eine Schokoladenfabrik, neben MIT, zu kaufen und sich dort anzusiedeln. Und mit der Ansiedlung von Novartis ist dann der ganze Raum hinter dem MIT plötzlich zu Hightech geworden. Das waren früher, waren es Parkplätze, noch ein paar Jahre vorher konnte man gar nicht hingehen, weil es da also alles mögliche andere Zeug gab, aber keine Wissenschaft. Und inzwischen sind das die teuersten Labore, die sie überhaupt mieten können in der Gegend. Das Ganze hat jetzt, okay, 25 Jahre gedauert, aber es ist schaffbar. Wenn wir es in Delitzsch morgen schaffen? Nein. Aber ich glaube, ich weiß, wenn wir es nicht probieren, dann schaffen wir es gar nicht. Und ich denke, wir müssen anfangen, diese Zentren aufzubauen, diese Nuklei aufzubauen. Und dann werden manche Leute kommen, in einer Zeit lang arbeiten, dann auch wieder gehen, auch vielleicht zu den großen Metropolen. Das ist okay. Aber manche Leute auch hängen bleiben und hier bleiben. Und ich denke, das ist das normale Spiel, das wir aufbauen müssen. Aber es geht eben nur, wenn man sich langfristig auf sowas einschießt und sagt, das ist ganz genau mein Ziel. Und das habe ich bisher nicht gesehen. Aber ich denke, es gibt Unternehmertum, hat es gezeigt in München, wo es super funktioniert hat, wo man es in Garching ganz toll gemacht hat. Das kann für uns ein Beispiel sein. Und da muss man einen langen Atem haben. Also ich weiß nicht, dass es in 5 Jahren sich alles geändert. Es wird sich vieles ändern, aber ich denke, um das wirklich umzusetzen, brauchen wir diese 15 Jahre.
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Es war mir gar nicht bekannt, wie der Standort Boston da entstanden ist. Und ich glaube, es ist sehr richtig. Wir vergleichen uns immer mit sehr reifen Ökosystemen. Die hatten teilweise Jahrzehnte Zeit, so zu wachsen. Die Frage ist ja, wie man am Anfang diesen Nukleus baut. Und da sind Sie gerade genau dran. Ich würde gerne noch auch tiefer verstehen, die 2 Moonshot-Projekte. Jetzt kommt ja dieser Begriff Moonshot aus der Apollo-Mondmission in den 60er Jahren. Und das sind wirklich mit großer Vision und der entsprechenden Möglichkeit, auch nicht nur ganz Großes zu schaffen, sondern all die Technologien, die entwickelt werden, die ganz neue Märkte danach entstehen lassen können. Wenn wir uns nochmal auf dieses autonome Labor, was sind denn die großen technologischen Herausforderungen hier und was wachsen da eigentlich für Technologiebereiche zusammen, um das zu ermöglichen?
Also, meist Leute sehen Chemie und Chemie ja wie Köche. Ja, wir kommen zusammen, wir nehmen 2 Chemikalien oder 3, mischen die zusammen, hitzen es und irgendwas kommt am Schluss raus. Die Frage ist, wie beschreiben wir das? Und wenn Sie jetzt was kochen würden, dann würden Sie sagen, Herr Seeberger, ich habe Pasta genommen, ich habe die dann 10 Minuten gekocht bei 100 Grad und dann war die al dente super. Weiß genauso, wie Sie es mir beschreiben und jetzt stellt sich raus, mir hat es nicht geklappt. Das liegt jetzt vielleicht nicht daran, weil der Herr Lambertus mich angelogen hat, sondern weil Sie gesagt haben, naja, ich habe es nicht genau gemessen, es war doch nur 90 Grad oder 85 Grad, es war nicht 10 Minuten, sondern es war 12 Minuten oder was auch immer. Und genauso geht es in der Chemie auch. Das heißt, bisher war das noch sehr viel Handarbeit. Und was uns klar ist, wir müssen versuchen, möglichst viel zu standardisieren und möglichst viel zu automatisieren. Denn die Automaten machen immer den gleichen Fehler. Das ist dann wichtig, wenn ich mir jetzt überlege, Machine Learning und Künstliche Intelligenz einzusetzen. Dazu brauche ich Daten. Und wir gehen davon aus, dass heute in der chemischen Literatur zwischen 40% und 50% der Daten nicht korrekt sind. Nicht, weil die Leute absichtlich betrogen haben oder dass irgendwas absichtlich Böses getan haben. Nein, weil sie halt zum Teil Fehler gemacht haben oder was vergessen haben oder ja, mal was nicht eingetragen haben. Und auch Dinge, die vor allem nicht funktioniert haben, werden oftmals überhaupt nicht berichtet. Das heißt, ich habe überhaupt keine negativen Daten, weil das ist ja schlecht, das lassen wir aus der Literatur raus. Das heißt, wenn ich automatisiert Reaktionen machen kann, dann habe ich die Chance, auch datengetriebene Chemie zu machen. Wann funktionieren Reaktionen gut? Die funktionieren dann gut, wenn ich weiß, wenn ich die Reaktion verstehe und wenn ich die in einem Automaten machen kann. Das heißt, eine Reaktion, die nicht gut funktioniert, lässt sich auch schlecht im Automaten machen. Das heißt, muss ich überlegen, wie kann ich Chemie so weit bringen, dass sie auch im Automaten funktioniert und wie baue ich dann die Automaten. Ich glaube, dieses Wissen haben wir jetzt schon sehr weit gebracht. Es gibt Einzelanwendungen, sehr, sehr overengineered in manchen Phasen. Und ich wurde mal vor Jahren von einer großen Tech-Firma gefragt, 5, 6 Jahre, Herr Seeberger, hören Sie auf, wir geben 100 Millionen, bauen Sie genau das auf und dann wissen wir, wie die Chemie funktioniert, A plus B gibt C in ganz vielen Bereichen. Wenn wir die Daten haben, regieren wir die Chemie. Und daran glaube ich absolut. Ich glaube, die Chemie wird in Zukunft gemacht werden, wie in Serverräumen, remote irgendwo. Sie können in Ihrem Büro sitzen, in Berlin, in München, sonst wo. Und die Chemie wird ganz woanders gemacht und Sie bekommen die Daten zurück. Und wer die Daten hat, gewinnt. Und das ist der Teil, den man eben auch heute schon abbilden kann. Aber diese Connection zwischen Ingenieurwesen, Chemie und Informationssystemen und Daten, das ist ein Punkt, wo das CDC jetzt sehr massiv investiert, weil da auch die Schnittstellen sind zwischen Ausbildungen. Wenn Sie einen Chemiker haben wie mich, ich habe von Datenwissenschaften keine Ahnung, Ingenieurwesen auch nicht, und das Gleiche kann auch für manche Ingenieure gesagt werden oder Datenwissenschaftler. Das heißt, wir müssen auch in der Ausbildung Leute ausbilden, die zwar in ihrem Fachgebiet gut sind, die auch wissen, was im anderen Fachgebiet läuft und wie Leute ticken und auch wie die sprechen. Und das ist übrigens im Drug Discovery, also in der Medizinalchemie, wichtig, genauso jetzt wie in der Automatisierung. Und das in der Hochschule zu machen, ist fast unmöglich, weil es natürlich immer in einem Korsett der bestehenden Studiengänge sind. Und wenn Sie in einem missionsgetriebenen Ansatz arbeiten, dann geht es eben darum, dass die Leute zusammenkommen, die Sie brauchen, um die Mission zu erfüllen. Ob das jetzt von Haus aus ein Chemiker ist oder eine Verfahrenstechnikerin oder Datenwissenschaftler, ist eigentlich daneben sächlich. Sie wissen nur, Sie brauchen die, weil nur zusammen können Sie es schaffen. Ich glaube, das ist die gemeinsame Mission aufzustellen, um dann zu einem größeren Ziel hinzuarbeiten. Das ist das, was wichtig ist. Und ich sage mal immer aus meiner eigenen Erfahrung, ich war 1990 Doktorand in den USA im ersten Jahr, dann kam mir und hat gesagt, wir werden das Humangenom sequenzieren. Dachte mir, ihr spinnt komplett. Wir konnten damals am guten Tag 20 Basenpaare sequenzieren und die wollten mehrere Millionen machen. Man hat es dann geschafft innerhalb von 11 Jahren. Und jetzt gerade diese letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass heute die Sequenzierung eines menschlichen Genoms unter $100 kostet. Das heißt, das hat sich ja wirklich komplett radikal verändert, indem man groß gedacht hat. Und ich bin der Erste zu sagen, ich habe es damals nicht gesehen. Und vielleicht sagen jetzt viele Menschen, sehen wir ein komplett automatisiertes Labor oder der Zyklus über das Auto ist völlig verrückt. Und hoffentlich sagt ein 30-jähriger Mensch, vielleicht war es gar nicht so verrückt, vielleicht haben wir es doch hingebracht. Das muss das Ziel sein. Ich weiß ja, wenn wir nicht groß denken und nicht große Ziele setzen, dann kommen wir auch da nicht hin. Ich glaube, man muss sich realistische Ziele, ich glaube, die haben wir, realistische Ziele geben und dann mit aller Macht arbeiten, die umzusetzen.
Ich glaube, mit dieser Vision können wir diesen Podcast, diese Episode sehr gut beenden. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch und wir verabreden uns an dieser Stelle schon mal, dass wir dann in ein paar Jahren nochmal gemeinsam draufschauen und darüber reden, was die ersten technologischen Durchbrüche dann wirklich sind, die auch in diesem Feld dann passiert sind. Lieber Herr Selbiger, herzlichen Dank nochmal für Ihre Zeit.
Danke, Herr Lambertus, Dankeschön.
Ja, das war ein hochspannendes Gespräch, lieber Thorsten, und ich glaube ja, für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht nicht jeden unserer Podcasts hören, was natürlich sehr bedauerlich wäre, aber würden wir doch wahrscheinlich dringend empfehlen, in Kombination zu dem Gespräch mit Peter Selbiger auch unbedingt die Folge mit Sabine Kunz und Philipp Baske nochmal anzuhören, weil die im Grunde im Dreieck eigentlich sehr, sehr, sehr gut die Facetten ausleuchten, wenn es darum geht, wie kriegen wir Forschungsergebnisse eigentlich gut und gezielt und in hoher Qualität dann auch in die Umsetzung. Und wie muss eben auch ein Wissenschaftssystem aber eben aussehen, was das vernünftig befeuert. Und das sind sehr unterschiedliche Facetten, aber doch das gleiche Ziel. Also deswegen lohnt es sich tatsächlich, alle drei auch mal ein bisschen nebeneinander zu legen. Ansonsten, um mal einzusteigen, was mir natürlich auch nochmal sehr gut gefällt, und das ist einfach, wenn man mit Wissenschaftlern, die auch anwendungsorientiert unterwegs sind, ist die Frage immer wieder, welchen Zweck hat Forschung eigentlich? Insbesondere Grundlagenforschung. So, jetzt ist natürlich ein Max-Planck-Forscher sozusagen so die Urgestalt eigentlich eines Grundlagenforschers, der immer sagt, naja, Grundlagenforschung ist per se zweckfrei. Und das hat auch einen sehr guten Grund und das möchten wir auch als Gesellschaft so haben, weil wir wissen eben nicht so ganz genau, was uns da möglicherweise in Zukunft über den Weg läuft. Und Forscher sind immer dann besonders gut, wenn sie ihrer Neugier folgen. Also über diese Sachen haben wir ja mal gesprochen, auch im Zusammenhang mit der Gründungsgeschichte des IAS in Princeton, Abraham Flexner damals, also so diese grundsätzliche Idee, gib dem Forscher den Freiraum, lass ihn machen, wer möchte ihm schon bitte sagen, in welche Richtung er da laufen soll. Und insofern ist es immer sehr interessant, also wenn gerade auch Leute aus der Max-Planck-Welt sagen, naja, das stimmt schon, Forschung sollte aber auch nicht nur Selbstzweck sein, sondern man sollte sich schon auch eine gewisse Zielorientierung punktuell dann erlauben. Und wir beide waren ja gestern auf einer Veranstaltung zusammen, die der neue Präsident der LMU ausgerichtet hat. Und wir haben dort einem Nobelpreisträger zugehört, dem Ferenc Krauss nämlich hier aus München, der dort am Max-Planck-Institut für Quantenoptik forscht und vor einigen Jahren, glaube ich, den Nobelpreis bekommen hat. Und zwar hat er geforscht an Elektronenbewegungen, genauer gesagt an der Messung von Elektronenbewegungen. Und was ich bemerkenswert fand, ist, dass er gestern an dem Abend ja erzählte, dass zu dem Zeitpunkt, als er daran forscht und auch seine ersten Durchbrüche bei den Ergebnissen erzielt hat, ihm völlig unklar war, was er damit machen kann. Und dass jetzt aber diese Erkenntnisse und die Technologien, die darauf basieren, nochmal sehr, sehr, sehr sozusagen interessant sind und relevant werden können, wenn es um die Frühdiagnostik von Volkskrankheiten geht. Also das ist vielleicht nochmal so ein bisschen das Gegenbild. Es ist kein Widerspruch zu dem, was du mit Peter Selbiger besprochen hast, aber es zeigt einfach nur aus beiden Welten, also aus einer, ich sag mal, missionsorientierten Forschung, wo man sagt, ich gönne mir durchaus schon, auch auf einen bestimmten Zweck hin zu forschen, selbst wenn ich Grundlagenforscher bin. Und am anderen Seite des Spektrums aber eben erstmal die völlig zweckfreie Forschung laufen zu lassen. Und dann aber im richtigen Moment, wenn dann Leute jetzt wie Ferenc Krauss eben doch sehen, oh, mit das, was wir hier haben, ist verwertbar, dass dann die Strukturen so gut sind, dass man tatsächlich auch was damit anstellen kann.
Ja, und beide haben ja gemeint, dass sie beide auch klar betonen, dass die Gleichwertigkeit nachher die Anwendung auch zu ermöglichen und die auch aktiv zu suchen. Und Peter Seeberger hat das ja in mehreren Facetten, also es gab ja ganz viele Aspekte zum Thema auch Gründung, Startup und Innovationskultur als Gesamtgesellschaft, als einzelne Institution, aber natürlich auch als das Individuum. Und jemand, der natürlich in sich, so wie du eben gesagt hast, all diese Felder Wissenschaft auf dem höchsten Niveau, gleichzeitig Unternehmertum selber vorzuleben, andere zu ermutigen, bisschen dann auch Strukturen zu bauen, die wiederum die Anwendung von Grundlagenforschung ermöglichen, die das Unternehmertum befördern, das eben alles miteinander zu vereinen. Und ja, das sind doch genau auch die Leute und die Art und Weise, über Wissenschaft nachzudenken, nach der wir suchen, weil neben der, das hat er auch noch bestätigt, auch aus seiner Sicht, dass unsere Grundlagenforschung, das war auch gestern Abend Tenor, absolut auf weltweit kompetitivem Niveau ist, aber eben gerade dieser Fokus auf die Anwendung und die unternehmerische Umsetzung, da gibt es weiterhin eine ganze Menge zu tun und das liegt einfach am Ende des Tages an Personen. Und auch das hat er ja in unterschiedlichster Art und Weise skizziert, ob es um das Gründerteam geht, wo man auch die richtige Person finden muss für das jeweilige Unternehmen, für die Technologie, aber die auch zu der Konstellation passt, den Wissenschaftler passt, der dann vielleicht diese Ausgründung mit unterstützt, bis hin um Technologietransfer-Office die richtige Person zu finden oder Orte zu haben. Und natürlich hat er viel Zeit in Boston verbracht und konnte dafür sehr, sehr plastisch darüber sprechen, wie es dort funktioniert und warum es anders ist, wo es ja auch wiederum geht, dass sich einfach Menschen treffen, die dann miteinander gemeinsame Sache machen und aneinander Vertrauen finden, noch mehr Innovationen gemeinsam gestalten. Also das war für mich eine ganz spannende Facette über mehrere Punkte und ja auch etwas, was wir beide ja in vielen unserer Podcast-Episoden jetzt schon herausgearbeitet haben, als immer wiederkehrendes Muster.
Ja, das sind, ja, glaube ich, viele Puzzlesteine einfach jetzt auch nochmal offengelegt, die man sich nochmal bewusst machen kann. Was sind denn so Erfolgsfaktoren? Also dieses Thema Rollenvorbilder, das hört man oft, aber es gibt ja gar nicht so wahnsinnig viele oder es ist ein überschaubarer Kreis und da hat Amerika natürlich einen Teil einen Vorteil. Er hat das so ein bisschen en passant mir erzählt, dass sein Doktorvater, einer der Gründer von Amgen, also nur um das auch nochmal für alle Leute, die nicht in dieser Welt vielleicht so zu Hause sind, zu sagen, Amgen ist eines der größten, wenn nicht das größte Biotech-Unternehmen der Welt. Also das ist natürlich auch eine Dimension von Qualität und in so einem Umfeld arbeiten zu können, sagen Spitzenforschung und gleichzeitig dann so eine Unternehmergeschichte auch zu erleben und zu sehen und ermutigt zu werden, selber vielleicht so Schritte in diese Welt zu machen, schon hoch beeindruckend. Und ich habe mich mal gefragt, wie viele Namen würden einem in Deutschland so auf Anhieb einfallen, wenn man sagt, super Forscher, aber eben auch erfolgreiche Unternehmer. Und das sind gar nicht so viele, die man so kennt. Also vielleicht gibt es welche, die das im Verborgenen machen, dann wollen wir denen natürlich auch kein Unrecht tun. Auf Anhieb eingefallen wären mir aber zum Beispiel Ugo Şahin und Özlem Türeci, BioNTech natürlich als ein ganz großes leuchtendes Beispiel, die jetzt ja auch nochmal in eine Neugründung gehen. Sehr interessant natürlich auch die Geschichte von Stefan Hell, Chemie-Nobelpreisträger, der im Bereich der Mikroskopie unterwegs ist als Unternehmer. Und der auch keine ganz einfache Gründergeschichte hatte jetzt auch während seiner wissenschaftlichen Zeit. Also das auch nochmal hochinteressant. Oder vielleicht aus deiner Heimat, Thorsten, aus Aachen, Günther Schuh, der ja sozusagen mit verschiedenen Varianten immer von Elektrofahrzeugen neben seiner Professorentätigkeit, also als Ingenieur, für Furore und Aufsehen gesorgt hat. Zumal er dann diese Gefährte auch oft noch selbst gelenkt hat. Was bei der Körpergröße von, glaube ich, über 2 Metern, die er hat, auch gar keine so einfache Aufgabe ist. Also will nur sagen, diese Vorbilder könnten gerne noch häufiger an der Zahl sein, weil sie eben auch Talentmagneten sind. Auch darauf hatte Peter Seeberger ja angesprochen. Also Professoren, Direktoren, die ja diese Freiräume bieten, aber auch über auch die Alumni dieser Gruppen im Grunde Zugänge geben können, um Möglichkeiten aufzuzeigen, Optionen zu zeigen. Und gleichzeitig vorne in der Kette, dass aber so Dinge wie, er hat diesen Businessplan-Wettbewerb beschrieben, durchaus auch ganz interessante Triggerpunkte sein können. Also steht vielleicht schon jemand da, der spielt mit dem Gedanken, aber er hat vielleicht das Konzept noch nicht so ganz zusammen. Und dass dann oft so ganz kleine Instrumente am Anfang schon so einen Anschub leisten können. Also insofern, das ist, glaube ich, so ein zweites wichtiges Puzzlestein. Und drittes dann natürlich dieses ganze Thema Ökosystem, da reden wir ja sehr viel drüber. Mittlerweile vielleicht schon wieder fast so viel, dass man gar nicht mehr ganz genau weiß, was verbirgt sich jetzt hinter dem Begriff eigentlich. Also so erscheint mir das manchmal. Aber die Idee, viele kluge Leute auf Augenhöhe in seinem Umfeld, auch physisch vielleicht im Umfeld sogar tatsächlich vorzufinden, die man gerade zu den Themen befragen kann, aus zu denen man selber nicht die größte Expertise hat. Also wenn man aus der Technologie kommt, also zu sagen, wer versteht eigentlich das Geschäft, wer versteht die wirtschaftlichen Zusammenhänge, wie man ein Geschäft aufbaut und skaliert oder wie man es eben auch finanziert. Und da braucht es eine kritische Masse, auch glaube ich wirklich physisch an Orten und nicht, das funktioniert einfach nicht so gut digital. Was mir abschließend dazu auch nochmal sehr gut gefallen hat, ist sein Hinweis zu sagen, es macht einen sehr großen Unterschied, wer das Unternehmen finanziert. Es ist eben mehr als Geld, was man sich dort mit reinholt. Klar, es sind Gesellschafter, mit denen ist man sehr lange unterwegs und es gibt passende und weniger passende Gesellschafter. Auch das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Du brauchst eben auch in der Finanzierungslandschaft eine gewisse kritische Masse, nicht nur um die nötigen Mengen dann auch aufbringen zu können für die Finanzierung. Das ist ja immer ein großes Thema. Aber vor allen Dingen auch, um eine Art Auswahl zu haben. Also wer ist denn der Investor, der einfach auch am besten zu dir als Gründer und zu dem Unternehmen, was du aufbauen möchtest, passt? Und wer sind wieder diejenigen, die dich dann vielleicht hinbringen können zu diesem Investor? Also die Geschichte, die Peter Seeberger erzählt, dass er offensichtlich aus dem TTO den richtigen Hinweis bekommen hat, zu sagen, Mensch, red mal mit diesen drei Leuten. Ich glaube, das sind die, mit denen man sich zusammentun sollte. Also das sind, glaube ich, ganz gute, auch so generalisierbare Puzzlesteine, die sich vielleicht auch an andere Hochschulstandorte, Wissenschaftsstandorte ganz gut übertragen lassen.
Ja, und er hat ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass, wenn man über reife Ökosysteme, wo all das schon vorhanden ist, von dem du gerade sprichst, spricht, dann muss einem auch bewusst sein, die haben irgendwo, sind die mal gestartet, und er hat von einer Schokoladenfabrik gesprochen, er hat von Novartis erzählt, er hat von ersten Gründungen, und das hat sich dann fortgepflanzt über das ganze Ökosystem, dass du heute einfach diese Dichte hast. Und genau wie du richtig sagst, die Leute, die auf dem Niveau wissenschaftlich, aber auch als Unternehmer unterwegs sind, können wir hierzulande noch an wenigen Händen abzählen, aber das wird sich eben ändern, eben genau auch durch so ein Wirken. Und was er auch nochmal, was ich spannend fand, ich erinnere mich, einer meiner ersten Besuche beim CERN, und nicht nur, dass mir da nochmal aufgefallen ist, dass dort, wie wurde das so schön beschrieben, die Doktorarbeiten, an denen wir gerade arbeiten, sie irgendwann auszuschreiben. Wenn das irgendwann dann mal abgeschlossen ist, dann weiß ich nicht, ob ich hier überhaupt noch arbeite. Also so weit, wie die dann im Voraus schon Forschung planen, einfach auch nochmal zu deinem Punkt, es dauert einfach wahnsinnig lange. Und eine zweite Erkenntnis war einfach, sie haben gesagt, naja, jeder kennt eigentlich die Schweizer Uhrenindustrie und all die Luxusuhren. Die sind alle von Einwanderern aus, insbesondere auch Frankreich und anderen Ländern drumherum, entstanden. Und das hat er ja auch nochmal gesagt, dass er jungen Menschen empfiehlt, mach diesen Schritt ins Ausland, mach einen Schritt ins kalte Wasser, habe für dich, ich glaube, es gibt heute den Begriff der Selbstwirksamkeit, dass du in der Lage bist, auch Dinge, wenn du sie möchtest, selber anzupacken, Lösungen zu finden, mit solchen Situationen umzugehen und sie erfolgreich zu bestehen und deine Ziele zu erreichen. Und das hilft dir dann auch einfach mit Unternehmertum gut umzugehen, und gründe deine erste Firma, möge sie vielleicht auch nicht erfolgreich werden, hoffentlich schon, aber du wirst daraus gestärkt hervorkommen und auch aus Ausland nicht einsetzen, aber Auslandssemestern oder mal einigen Forschungsjahren im Ausland wirst du gestärkt hervorgehen, weil es eine Herausforderung ist, die du greifst und die du für dich überwindest und erfolgreich gestaltest. Und das ist genau dann auch die Persönlichkeit, die nachher Unternehmen gründet, weil sie einfach diese Situation kennt und damit umgehen kann. Und das fand ich nochmal einen ganz wesentlichen Hinweis, dass wir natürlich so als Gesellschaft vielleicht ein Stück weit auch satt geworden sind. Es gibt wahnsinnig viel zu Hause an Wohlstand und immer gute Jobs und große Unternehmen und tolle und so weiter und so fort, dass ja dieser Karriereweg vielleicht mal ab und an wieder ganz bewusst stimuliert werden muss. Und das hat er ja getan und wirbt ja auch ganz speziell für den Standort, an dem er baut, für Sciencepreneurs und versucht, glaube ich, international führende Köpfe, er hat ja schon von welchen gesprochen, die sind in der Pipeline und die hoffentlich auch bald kommen. Und das ist dann der Anziehungspunkt, den du auch brauchst, um so die nächste Generation unternehmerischer Wissenschaftler, Sciencepreneure auch in diese Transformation mit einzuspannen.
Ja, zumal eben diese frühere Gewissheit, dass die Jobs sicher sind, dass die Löhne weiter fließen und dass es diese Industrien weiter gibt und dass sie weiter wachsen, die gerät ja ins Wanken oder ist in Teilen ja schon ins Wanken geraten. Also jedem ist ja eigentlich klar, dass gerade in den Leitindustrien, die wir in Deutschland haben, eben auch was passieren muss. Also wir brauchen Innovationssprünge, teilweise sehr grundlegender Art. Und deswegen fand ich den Ansatz auch für sein Zentrum für Transformation der Chemie sehr interessant. Nicht nur von der Gründungsgeschichte, wie er es beschrieben hat, auch die sehr bewusste Ortswahl zu sagen, wir gehen in das traditionelle Chemiedreieck in Mitteldeutschland und wir nutzen sozusagen die Kohleausstiegsgelder genau dann für die Zukunft eben zu sorgen, für die Dinge, die in den nächsten 50 Jahren dann für uns relevant werden, auch um diese Chemieindustrie dann zu stützen für die nächste Phase. bewusst auch positioniert als Antreiber. Das fand ich hochinteressant, zu sagen, ein Akteur kann jetzt nicht eine ganze Industrie verändern, aber er kann vielleicht der Vorreiter und Antreiber für andere sein, die sich dann anschließen. Und warum sollen diese Impulse nicht auch aus der Forschung kommen, wenn sie sehr anwendungsorientiert ist? Das fand ich sehr interessant. Und das auch direkt zu verknüpfen mit zwei Moonshots. Also zu sagen, wir nehmen uns zwei schwierige Themen vor, die sehr einfach klingen oder die sich auf einen Satz oder ein Wort, also autonom oder zwei Worte, autonomes Labor oder drei Worte, komplett zyklierbares Auto beschränken und damit eine Vision ins Schaufenster zu stellen, sagt, das wollen wir erreichen. Wir wissen vielleicht noch nicht ganz genau wie und mit wem und wir haben aber Zutrauen in unsere guten Köpfe, dass wenn wir sie in Ruhe forschen lassen, sich vernetzen lassen und ihm eine schwere Aufgabe vor die Füße legen, die es aber wert ist, gelöst zu werden, dass da etwas Tolles draus entstehen kann. Also und im Regelfall der Vorteil auch dieser missionsorientierten Forschungsansätze ist ja, dass auch wirklich dann Druck herkommt und dass Geschwindigkeit da in dieses System reinkommt, weil man möchte ja nicht, dass ein bei dieser Mission möglicherweise noch jemand anderes überholt. Also auch andere Akteure der Welt gucken natürlich auf diese Fragen. Insofern ist das, glaube ich, ein sehr gutes Format. Und weil die Agilität eigentlich von vornherein schon eingebaut ist und auch die eigene Innovationsfähigkeit, allein schon dadurch, dass man sagt, es gibt in diesem Institut keine Daueranstellung. Das ist natürlich phänomenal. Also jetzt lassen wir vielleicht mal sozusagen den administrativen Bereich, da kann man sich das möglicherweise erlauben, aber es ist vollkommen klar, im wissenschaftlichen Bereich gibt es das nicht. Und es ist eigentlich eine gute Entwicklung, weil das diese Institute und oder Institutionen natürlich auch atmungsfähig macht, immer wieder neue Leute reinspült. Das ist gut. Oder auch die Leute eben, die aus dieser Institution kommen, mit den Ideen, die sie dort aufgenommen haben und Erfahrungen, auch wieder in andere Welten reingehen. Ob das dann Wissenschaft ist oder Industrie, kann eigentlich nur gut sein. Ich finde vor dem Hintergrund auch immer etwas befremdlich, diese ganze Tenure-Track-Debatte. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also ich bin nicht der Meinung, jeder Wissenschaftler muss auf dem Karriereweg zwingend automatisch in die Festanstellung. Vielleicht ist dieser teilweise auch sehr harte Wettbewerb gar nicht so schlecht, weil am Ende doch die Spitzenleistungen ja die sind, die den großen Unterschied machen. Also ich hoffe, ich mache mich bei keinem unbeliebt, aber ich glaube, Exzellenz in der Wissenschaft muss und darf man dann doch auch hochhalten. Interessant fand ich in dem Zusammenhang auch mit seinem Institut nochmal die Anekdote, die er erzählt hat von einem Unternehmen, was sich also diesem Center nähert und sagt, wir haben ein chemisches Problem, für das wir keine Lösung haben. Könntet ihr uns unter Umständen helfen? Und die Forscher an dem Institut überhaupt gar keine Idee davon hatten, dass es dieses Problem überhaupt geben könnte, geschweige denn, dass sie selber im Besitz einer möglichen Lösung sein könnten. Und das hat mich nochmal zu der Frage gebracht, wo sind eigentlich die Orte, wo solche zufälligen Begegnungen auch eine Chance haben stattzufinden? Und ich kann mich leider nicht mehr ganz genau erinnern, welches Unternehmen es war. Ich meine, es war im Digitalbereich, was sehr gezielt wie so eine Art Forschungsseminare auch auf dem eigenen Campus gemacht hat, wo völlig unterschiedliche Disziplinen sich Themen vorgestellt haben, zweckfrei. Weil man geahnt hat, dass dort Leute plötzlich zusammenkommen können, wo der eine erkennt, Mensch, da ist jemand, der hat eine Lösung für mein Problem, von dem ich gar nicht wusste, dass es diese Lösung gibt und der andere wusste gar nicht, dass es das Problem gibt und schon ist man da im Gespräch. Also wo man das so ein bisschen auch provozieren kann vielleicht, dass sowas mal zufällig entstehen kann, das gefällt mir so gut. Und welche Orte sollen das denn sein, wenn es eben nicht große Labs sind, große Forschungseinrichtungen oder Universitäten? Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Ansatz, den man durchaus noch stärker forcieren kann.
Ja, ich würde es so auch formulieren. Für mich wird das immer ein bisschen so zu stark betont. Da gibt's doch immer, ja, dafür baut ja die Kaffeemaschine und dann wurde irgendwie zur Kaffeemaschine wurde immer noch so ein Whiteboard gestellt, weil da kommen die Leute ja im Unternehmen so random zusammen und dann passiert da Entrepreneurship und dann kommen da ganz große Sachen raus. Ich glaube, die Geschichten gibt es immer, aber genau wie du richtig sagst, Orte zu schaffen, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich einfach Kompetenzen, Interessen treffen, die sich jetzt so in dem natürlichen Ökosystem, und wir kennen das alle, wir sind immer in der gleichen Bubble unterwegs, es kommen am Ende des Tages die Veranstaltungen, auch die wir gehen, zum Beispiel gestern Abend, sind ja auch ganz viele Menschen, die wir schon kennen, natürlich kommen auch neue Gesichter hinzu und damit auch neue Perspektiven, aber genau Orte zu schaffen, die das wahrscheinlicher machen, dass der Technologieexperte auf das Unternehmen trifft, das gerade konkrete Herausforderungen hat und vielleicht gar nicht wusste, dass im Labor gerade die potenzielle Lösung dafür schlummert und es auf einmal den Weg der Zusammenarbeit gibt, weil die richtige Umgebung auch gestaltet ist. Genau, ich glaube, genau darum geht's. Und ich finde auch, er hat das schön reflektiert gesagt, dass jetzt Merseburg-Delitzsch und das ganze Region wird natürlich jetzt nicht das neue Epizenter und morgen eine Weltmetropole, aber wir wissen ganz genau, dass, und waren ja auch im Intro ein paar Städte mit dabei, die in ihrer Spezialisierung einfach ein Magnet werden, werden, die Lebensqualität haben, die für eine gewisse Zielgruppe unglaublich attraktiv sind, auch zu arbeiten, weil Top-Leute da sind. Und dann wird es ein Nukleus für wer weiß, was in Jahren und dann Jahrzehnten daraus entsteht. Und in 50 Jahren kennt diese Region jeder international für das Thema neue Chemie und automatisierte Labore etc. pp. Und ich glaube, das macht er gerade, das hat er ja auch beschrieben, als jetzt eine seiner wesentlichen Aufgaben, da jetzt Aktivierungsenergie reinzugeben und die richtigen Menschen an diesen Ort zu bringen, damit genau das passiert, von dem du sprichst, sich einfach Dinge ergeben, die du nicht planen kannst. Du kannst nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie passieren. Und ich glaube, genau das hat er gerade vor.
So klingt das für mich auch. Und auch die Herausforderungen, die jetzt auf uns dazukommen oder auch auf die Chemie jetzt mal als Disziplin zukommen, die klingen ja einfach erstmal unfassbar aufregend und spannend. Also zu sagen, das war mir auch nicht bewusst, ehrlich gesagt, dass es so ist, dass Chemie eben noch sehr viel Handarbeit ist und dass jetzt erst über die Möglichkeiten von Standardisierung und Automatisierung dann auch erst datengetriebene oder von mir aus KI-getriebene Chemie möglich wird. Man hat es ja immer irgendwie andersrum im Kopf. Aber also
ja, und dass die Kochrezepte vielleicht teilweise falsch sind, weil sie falsch aufgenommen worden sind oder fehlgeschlagene Kochrezepte gar nicht dokumentiert sind, war mir auch nicht bewusst.
Also das macht sich der Laie einfach nicht so schnell bewusst. Und da aber zu sagen, dass wenn wir das jetzt richtig aufgesetzt bekommen, dass das nochmal vollkommen auch die Art und Weise, wie dann Technologie stattfindet oder wie dann eben Chemie produziert wird. Also am Ende sind das dann Moleküle für Wirkstoffe, für Impfstoffe, so wie ihr das ja am Anfang eures Gesprächs auch am Beispiel der Glukose ja aufgenommen habt, wofür man diese Dinge dann am Ende braucht. Das sind ja wirklich wichtige Sachen. Aber dass sich dann so eine Industrie auch komplett nochmal verändern kann durch diese Arten der Durchbrüche. Und naja, das sollte ja eigentlich auch ein Riesenmagnet eben sein für junge Forscher, für junge Ingenieure, für Datenwissenschaftler, die vielleicht auch sagen, ich suche ein Anwendungsfeld oder eine Industrie, wo ich jetzt schon sehen kann, auf welchen Impact steuern wir denn da möglicherweise zu. Also auch diese Interdisziplinarität ausgerichtet auf dieses Ziel, was jetzt in dem Fall auch noch mit diesem Moonshot verbunden ist, das autonome Labor, das gibt, finde ich, Hoffnung und Perspektive.
Ja, und um vielleicht mit einem Zitat nochmal zu enden aus dem Gespräch: Wenn wir nicht groß denken und uns große Ziele setzen, dann kommen wir auch nicht dorthin. Und wir beide setzen uns das große Ziel, weiterhin so spannende Gäste wie Peter Seeberger einzuladen und von diesen Persönlichkeiten zu lernen. Und das mit dir gemeinsam, da freue ich mich drauf. Danke, Thomas, auch wieder für diese Folge.
Dito, danke, Thorsten. Ciao.
Tschüss.
Das war Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9. Wenn's euch gefallen hat, bewerten, kommentieren, teilen und weiterempfehlen. Und wenn ihr euch für Zukunftstechnologien und Innovationen interessiert, schaut vorbei auf www.1e9.community. Bis zum nächsten Mal.